Happy Shooting, Folge 234. Pullern. Die heutige Show wird euch präsentiert von
enjoyyourcamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Wie setze ich denn den Reaper Marken? Scheiße, der hätte ich vorher mal gucken sollen.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Sind wir eigentlich eine Show oder eine Sendung?
Sendung.
Oder ein Podcast?
Also, ich weiß nicht, senden wir? Also, die anderen empfangen, aber... Darf man sie nur Sendung nennen, wenn man über die Luft, also so radiotechnisch, oder?
Ab wann ist man denn eine Show?
Wenn man ein bisschen Englisch drin hat.
Haben wir
ab und zu.
Die Happy Shooting Show.
Oder Schau auf Deutsch.
Schau finde ich gut.
Aber der Titel heißt ja dann, also Happy Shooting Show.
Happy Shooting Show. Schau. Wo die Show schön wohnen. So.
Fangen wir mal schnell an.
Hier ist Happy Shooting, nämlich der Podcast rund um die Fotografie. Deswegen haben wir uns auch der Fotopodcast genannt. Auch wenn ich noch grübel, ob wir Schau oder Show sind. Und ja, mir gegenüber 500, 600 Kilometer so ungefähr entfernt sitzt der Chris. Chris, sag mal Hallo.
So ganz genau gegenüber. Hallo, hier ist Chris aus Tübingen in,
Southern Germany. Sagst du immer.
Southern Germany.
Southern. Genau.
Ja, und heute machen.
Und ich bin. Siehst du,
heute haben wir ein Delay und zwar ein ganz ordentliches.
Aber hallo, ey. Und ich möchte mal wissen, wo das schon wieder herkommt. Ja, alles meine Leitung hier.
Ich weiß nicht.
Wie dem auch sei, ich sitze jedenfalls irgendwo so mittendrin hier in Niedersachsen im schönen Nordheim. Ja, ich bin der Boris. Hallo auch.
Ja, und es geht um die Fotografie und wie ihr wisst, machen wir jedes Mal parallel auf Twitter noch eine kleine Frage, die HS-Frage. Also wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns dort dann dieselbigen stellen und wir werden sie dann in der Sendung nach Möglichkeit auch beantworten. Nicht zu viele Fragen pro Person, sondern hatten wir schon so eine Person 8 Fragen. Und heute als Premiere versuchen wir das parallel auch noch auf Google Plus, weil viele Leute haben das doch jetzt auch schon und wenn nicht, dann haben es trotzdem bald alle wahrscheinlich, weil ich glaube, die Beta ist dann irgendwie eh bald auf und ich habe jetzt irgendwo gehört, dass eh schon 10 Millionen Menschen irgendwie auf Google Plus sind und es wächst und wächst.
Ich weiß gar nicht, ob man noch Einladungen braucht oder so? Keine Ahnung.
Ja, man braucht noch welche und
okay.
Jedenfalls habe ich jetzt hier mal so eine Fragen-Dingens gestartet und da kommen jetzt auch schon einige Fragen als Kommentare hinterher und da bleibt das irgendwie alles schön beieinander. Da muss man also nicht mehr mit diesem Hashtag arbeiten, sondern kann es einfach als Kommentar hinten dranhängen und das taucht dann hier automatisch bei uns auf. Aber parallel noch Twitter für die, die irgendwie dieses Google nicht mögen. Ich finde es übrigens total geil. Also Google Plus ist ja ein Fotografenparadies. Da geht's ja für Fotografen so richtig ab. Also ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Die sind wohl gerade fleißig am Entwickeln und ich glaube, das war es jetzt aber auch schon über das Thema Google Plus.
Jo, ich als Geek-Legastheniker finde das total unübersichtlich, aber ich bin trotzdem da.
Ehrlich?
Mhm.
Bist du auf Facebook?
Nee.
Auch nicht, ja, okay, gut.
Vor Facebook habe ich nicht erfolgreich gedrückt.
Google ist ja das bessere Facebook. Ich bin kurz davor, den Stecker bei Facebook ganz zu ziehen und sagen, so, ich gehe da jetzt.
Jo, mach das.
Ja.
Wie dem auch sei, wir versuchen das mal. Das mit dem automatisch scheint hier nicht so richtig zu klappen, wenn man nur den Beitrag offen hat, aber wir werden das noch rausfinden.
Ah, das ist vielleicht ganz gut, sonst ist die Leitung ja noch
dichter. Ja, das könnte das Problem werden hier bei mir. Na, wir schauen mal. Was, außer Google Plus, haben wir denn heute noch so?
Ja, lass uns doch mal durch die Themen gehen. Folge 234.
Wir haben ganz neue Veranstaltungstipps.
Echt? Wow. Hm. Dann ermitteln wir den Gewinner der Mensch-Aufgabe.
Wissen wir eigentlich schon, was der gewinnt? Fällt mir gerade ein. Ja, findet sich schon
ich,
was.
Ich guck mal so parallel, was ich noch unterm Schreibtisch
habe. Wir haben so schöne Sachen hier noch liegen. Ja, dann geht's um Wäscheklammern, die Bahn und die Stille Post.
Ja, und ums Thema Schmuck fotografieren.
Und um das Fotografieren in großen Höhen.
Da bin ich mal gespannt. Dann gibt es einen Linktipp zu Fototipps von National Geographic.
Wir haben einen Stolen Camera Finder.
Einen kurzen Review des Push- und Pull-Workshops am Ende des Lichts vom Wochenende.
Dann haben wir eine abgefahrene Blitzstativ-Idee.
Eine Einwegkamera auf Tour.
Und für euch natürlich, wie gehabt, ein Geräuschrätsel. Diesmal von Ralf und der hat uns das hier geschickt. Jo. Ich finde das ganz am Anfang. Kannst du das hören? Ich mach nochmal, warte mal.
Mach nochmal.
Das war jetzt mal der Anfangssound. Ist das geil? Mhm.
So richtig. Das klingt so ähnlich wie so ein paar Sachen, die wir am Wochenende benutzt haben.
Ja, ich glaube, da bist du schon ziemlich nah dran. Ja, der Marc hat uns was geschickt und zwar hat er uns geschrieben, hallo ihr beiden, habe heute im Netz eine sehr coole Sache gefunden, ist eigentlich auch schon etwas älter, aber trotzdem sehr sehenswert, wie ich finde, verrückte Idee und es hat sogar geklappt. Ja, und dann kommt ein ganz, 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 ganz langer Link, viele Grüße aus Köln, Marc. Ja, und was hat er uns geschickt? Da hat jemand eine Einwegkamera so in ein Paket verpackt oder eingebaut, dass diese Kamera freien Blick nach außen hat und auch von außen zu bedienen ist. Und er hat auf dieses Paket ganz groß draufgeschrieben, hier, Achtung, ne, Fotopost und so und liebe Postmitarbeiter, macht doch ein tolles Foto von euch und dokumentiert den Weg von diesem Paket von hier nach dort. Weiß nicht mehr genau, von wo nach wo das geschickt ist, irgendwo in den Staaten, Michigan nach irgendwo. Ja, und was soll ich dir sagen? Die haben da mitgemacht.
Das ist ein Hammerprojekt und du siehst da wirklich die Leute im Postamt und dann irgendwie das Paketzentrum und dann Mitarbeiter, wo hinten gerade ein Laster irgendwie tonnenweise Briefe und Päckchen auskippt und dann irgendwie zwei auf dem Gabelstapler und Leute, die irgendwie Sachen in Postsäcke einsortieren und dabei lachen und ja, gutes Projekt. Macht richtig Spaß, sich das anzuschauen.
Ja, und ich glaube, da haben ganz viele Postmitarbeiter ganz viel zu erzählen gehabt, als sie nach Hause gekommen sind. Also ich finde das irgendwie eine super Sache.
Ja, würdest du da mitmachen? Also wenn du jetzt irgendwie so
schon, oder? Wenn ich da arbeiten würde irgendwie und ich kriege so ein Paket, würde ich natürlich mitmachen, klar. Ich weiß jetzt nicht, was draufgeschrieben hat, jeder nur ein Foto oder so, weil ich meine, irgendwann ist das Ding ja mal voll, ne?
Ja, aber das ist sieht nach so einer Einwegkamera aus mit irgendwie
25 Bildern. Ja, oder 36, sowas, ne?
Sowas. Coole Sache. Ja. Link mal auf jeden Fall hin, Shownotes auf happyshooting.de.
Jetzt hoffe
Folge 234.
Jetzt hoffe ich nur, dass in Zukunft nicht alle sowas sich ausdenken, weil dann haben die Beamte viel zu tun. Oh, schon wieder ein Foto. Klick.
Ich meine, ich finde es immer noch interessant, was überhaupt alles befördert wird. Also du kannst ja auch irgendwie. Ja, also ich hab schon so Posts gesehen mit allen möglichen Sachen, so ein Skateboard, einfach eine Adresse drauf geschrieben, Marken drauf, das ist angekommen und ja.
Also viel verschickt. Die Post ist doch manchmal besser als ihr Ruf. Hey. Ja, der Roland, der hat uns auch was geschickt, das ist auch ziemlich abgefahren und das spiele ich mal ab. Ich gucke jetzt mal, ob das mit Tastaturdruck hier geht. Ich drück mal die 3.
Hallo Boris, hallo Chris, hier ist der Roland und ich habe eine abgefahrene Idee, die mir eingefallen ist. Ich möchte mir gerne ein Blitzgerät auf den Kopf schnallen. So einen normalen Systemblitz einfach, den ich dann per Funkauslöser auslöse und dafür brauche ich etwas, das auf dem Kopf hält und damit er halt auch stabil sitzt und nicht runterfällt. Könnte ja vielleicht ein Gummiband sein, das man sich irgendwie ums Kinn herumschnallt. Das Ganze wird wahrscheinlich ziemlich drollig aussehen. Aber ich verspreche mir halt davon, wenn das Blitzlicht halt immer von oben kommt, das wird eine ganz tolle Partyfotografie und ich bin mein eigener Human Light Stand. Nun, wenn ihr irgendwie mal Gedanken dazu habt, wie man sich das selber bauen könnte oder vielleicht wisst, wo es da passendes Zubehör gibt, vielleicht ist das ja auch eine Idee für euren Sponsor, da mal ein Produkt draus zu entwickeln. Ja, lasst mal davon hören. Ansonsten wunderbare Sendung, wie immer. Viele Grüße.
Klasse. Ja, Roland.
Stell ich mir das wirklich lustig vor. Kennst du diese, läuft auch immer wieder mal so durch die durch die Blogs so diese Erfindungen aus Japan, wo sie dann irgendwie alle möglichen wilden Sachen haben. Da gibt's ein Bild, wo jemand so einen Helm auf hat.
Mit einer Klopapierrolle?
Oben drauf so eine Klopapierrolle, genau. Kenn ich. So ähnlich stelle ich mir das jetzt vor, nur mit dem Blitz halt.
Ja, ja, genau. Er hat mir nämlich auch schon eine ganz, ganz lange E-Mail dazu geschickt, wo er mir das alles geschildert hat. Und ich sag, Mensch, nimm das mal auf. Also cool, Roland, dass du das gemacht hast. Ja, ich weiß nach wie vor nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also der Blitz, wenn du dich natürlich auf den Kopf schnallst, die Idee ist ja gar nicht schlecht, weil du hast dann beide Hände frei. Aber der Blitz kommt natürlich trotzdem von vorne. Wenn eben auch ein bisschen von weiter oben, das könnte einigermaßen sich ausgehen. Jedenfalls rote Augen wirst du keine kriegen. Nur wie
weißt
willst du den...
Was ich mir da jetzt lichttechnisch vorstelle, wenn er dem ganzen Ding eine relativ große Fläche verpasst, also eine Softbox in irgendeiner Form. Das sieht zwar dann wirklich lustig aus, aber
Brett vor
ja, aber es gibt im Studio so ein Lichtsetup, was auch von oben vorne relativ weich daherkommt
das
und was
sieht schon cool aus,
ein sehr angenehmes Licht macht, speziell für so Porträtgeschichten. Also man muss ja nicht immer das 3-Punkt Rembrandt-Licht, was weiß ich, da machen.
Nein.
Das könnte ich mir schon vorstellen. Dann muss er allerdings aufpassen, dass die Party drinnen ist, mit einer hohen Decke und drinnen, damit kein Wind geht, weil ansonsten haut sie ihn ständig um.
Haut sie ihn weg.
Großen Ding auf den Kopf.
Ja, und ja, okay. Deckenhöhe. Aber wie willst du denn den Blitz auslösen? Ich meine, du brauchst ja irgendwie Funkauslöser, also müsstest du den Blitz irgendwie manuell einstellen. So auf eine Leistung, die so ungefähr passt bei der Entfernung. Man kann es natürlich machen, ne?
Aber wenn es auf einer Party ist und du die Leute immer im gleichen Abstand von dir hast, dann wird das schon gehen.
Stellst du vorher Achtel ein und gut ist, ne? Irgendwie sowas.
Du kannst ja zur Not dann auf deiner Kamera über die ISO oder über die Blende noch ein bisschen dann die Helligkeit steuern.
Das stimmt natürlich. Also über Blende kannst du natürlich Blende ein bisschen schließen, Licht aussperren, kannst natürlich machen. Kannst natürlich nicht mehr so schön mit dem Umgebungslicht dann spielen. Also bist zumindest eingeschränkt. Aber möglich also, geht's. Aber wie willst du das festmachen? Auf dem Helm oder?
Nee, also ich würde da so einen Fahrradhelm oder irgendwas nehmen oder so einen Bauhelm oder keine Ahnung. Also
so einen alten Soldatenhelm mit so einer Pike oben drauf, dann kannst du das statt der Pike machst du irgendwie ein Gewinde da, dass du das den Blitz draufschrauben kannst.
Nee, also Roland, wenn du dir so ein Ding baust, dann schick uns bitte ein Bild. Das ist dann schon wert. Ja,
also der bunte Hund Award ist ja auf jeden Fall gesichert damit.
Tja.
Ja, schöne Idee. Ja, Ingo hier, enjoy your camera. Hast du gehört, ne?
Was?
Ja, soll er sich mal was einfallen lassen. Vielleicht hat er ja jemanden, der sowas baut.
Ach so, ja, mach mal.
Ja, genau. Nee, lass mal, dann muss ich das nachher testen.
Bei enjoy your camera gibt's ja auch das Schirmchen, was man sich oben auf die Kamera tut. So auf den Blitzschuh, so
Regenschirm. Ja, stimmt, das geht schon so ein bisschen in die Richtung, ne?
Ne? Na egal.
Herrlich.
Ja. Bunter Hund. Wie machen wir das? Da ist die Überleitung. Am Wochenende waren wir auch die bunten Hunde.
Ach so.
Nee, eigentlich gar nicht.
Ich dachte, bunte Hund versteckt sich gern im Dunkeln.
Nee, das nicht. Wir hatten am Wochenende Workshop in Braunschweig bei Spürsinn, die Moni und ich und Tilla und Micha. Und zwar war das der Workshop am Ende des Lichts oder Fotografie am Ende des Lichts. Und da sind mir ja mal wieder die Augen aufgegangen. Also ich will nicht wirklich viel erzählen, aber das Thema hat sich ja rund um extreme Licht- und Belichtungs- und Entwicklungssituationen gedreht. So in Kurzform, obwohl es das bei weitem nicht umfasst, kann man da so die Schlagworte Push und Pull rausziehen. Ich weiß nicht, weißt du, was ein Push ist?
Ein Push?
Also im Analogen?
Ja, das ist das Gegenteil von Pull. Also Pushen ist ja, wenn du den Film quasi länger belichtest, als er eigentlich sollte.
Umgekehrt. Du gibst dem Film weniger Licht?
Nein, hinterher, in der Suppe.
Dann gibst du ihm aber kein Licht, sondern Suppe.
Ja, Entschuldigung. Also länger entwickeln.
Also Push bedeutet letztendlich den Film bei einer niedrigen Empfindlichkeit belichten, bei einer höheren, als er eigentlich hat, also ihm weniger Licht geben. Also zum Beispiel ein 100er Film.
Du tust so, als hättest du ISO 3200, obwohl du nur ISO 400 hast oder so.
Zum Beispiel, genauso Zeug haben wir da gemacht. Mhm. Muss das dann entsprechend in der Belichtung ausgleichen. Und der Witz ist halt so, wenn ich so früher an meinen Einstieg in dieses Thema zurückdenke, so mit 14, 15, da war das halt, naja, Push macht halt empfindlicher und dann kann ich dunklere Bereiche fotografieren, aber...
Und körniger, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Auch, aber nicht zwingend. Das ist okay. Das Interessante. Das und, naja, was dann eben am Wochenende jetzt dann doch sehr klar war für alle Teilnehmer des Workshops, war, dass der Push und der Pull durchaus noch ein paar ganz andere Dinge mit dem Bild machen, nämlich den gesamten Bildeindruck verändern. Das hat was mit Detailschärfe zu tun, das hat was mit Tonalitäten zu tun. Du kriegst also beim Push generell ein Bild, was ein bisschen mehr Kontrast hat oder teilweise sogar massiv mehr Kontrast hat. Da verändern sich die Flächenkontraste, die Detailkontraste in den Bildern. Mit dem Pull, den hatte ich vorher selber noch gar nicht so groß ausprobiert. Wir haben dann mal so ein ISO 400 auf ISO 25 gepullt.
Also und Moment, ein ISO 400 Film, was machst du denn? Den belichtest du dann quasi über oder was?
Richtig, du nimmst den ISO 400 Film,
ja.
stellst an der Kamera oder auf dein Belichtungsmesser ein ISO 25.
Okay.
Und dann knallst du den mal so richtig mit Licht vor.
Und dann gib ihm Licht. Und da ja, kommt man was bei raus, ja?
Der gesunde Menschenverstand würde jetzt sagen, na, das Ding ist tot, das ist überbelichtet, das ist futsch.
Ja, hätte ich jetzt
und dann,
auch gedacht.
Und dann machst du eine dazu passende Pull-Entwicklung und auf einmal hast du Tonwertumfänge, die aber mal sowas von heftig gut sind mit irgendwelchen Details in Schattenbereichen und Gradienten, also Helligkeitsverläufe. Das geht dann schon so in diesen Feinart-Fotografie-Bereich, wo die Feinart-Fotografen wollen ja auch so alle Tonbereiche abdecken und nichts ausreißen lassen und sowas. Mhm. Das kriegst du mit einem ordentlichen Pull hin. Und zwar richtig geil. Also Moni hat da einen Blogpost zu dem Thema gemacht, da linke ich mal hin. Den Push kannte ich schon ganz gut, aber den Pull noch nicht wirklich. Und da sind selbst mir ein paar Mal so die Gesichtszüge entgleist und die Kinnlade runtergefallen. Das war also wirklich mal wieder ein richtig geiles Wochenende.
Das hätte ich jetzt ja nicht erwartet. Von 400 auf 25, also viermal so viel Licht gegeben?
Und also 400 heißt, Moment, das wäre dann 200, 100, 50, 25, also vier Blendenstufen.
Ja, genau, viermal so viel Licht.
Also, in Anführungszeichen falsch belichtet, aber natürlich nicht falsch, sondern, also ich bin jetzt nach diesem Workshop an dem Punkt, wo ich mir nicht mehr anschaue, wo ich den Belichtungsmesser garantiert fast nie mehr auf die Nennempfindlichkeit des Films einstelle, sondern wo ich einfach sage, will ich heute ein bisschen mehr Kontrast, will ich heute bessere Tonalitäten, was gibt das Licht her, was passt dazu, und dann wird der Film so belichtet, wie der Bildausdruck es nachher hergeben soll. Tja.
Und bei der Pull-Entwicklung machst du dann noch irgendwas mit der Temperatur oder ist es einfach nur kürzer dann in der Suppe?
Das wird gesteuert durch diese Steuermittel, Temperatur und Suppe. Wir haben eine Pull-Entwicklung bei normaler Temperatur, also bei 20 Grad gemacht und dann entsprechend die Zeit verkürzt.
Irre. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du da ein Bild rauskriegst. Geht das mit jedem Film oder jetzt mit speziellen Filmen dann?
Nö, das sind normale Schwarz-Weiß-Filme. Also wir haben ja so die Klassiker, so Ilford HP5 oder ein FG100. Das ist also nichts Wildes, ganz im Gegenteil. Diesen HP5 gibt es schon, was weiß ich, den kenne ich schon lange, den gab es davor auch schon lange. Also das ist ein Klassiker. Du kannst in der Regel fast jeden Film pushen, polen oder kannst eigentlich jeden Film pushen, polen. Nur manche mögen es natürlich lieber, manche weniger gern. Also die haben dann schon so ihre eigenen Charakteristiken. Und mit dem richtigen Entwickler und mit den richtigen Rezepturen und Zeiten und so weiter geht es dann halt auch besser als mit anderen. Aber dafür gibt es wieder Sammlungen und die kann man online finden. Zum Beispiel auf dem Massive Dev Chart gibt es eine Menge an Rezepten für verschiedene Filme. Filmdev.org hat eine ganze Menge.
Habt ihr denn also irgendwie eine schöne Bildergalerie mal, so mit ein paar Beispielen?
Also wie gesagt, Moni hat einen Blogpost gemacht. Ich habe welche gepostet auf Google Plus und auf meinem Flickr-Account, da mache ich auch noch einen kleinen Link hin. Genau, das war zum Beispiel ein sieben Jahre alter T-Max. Du erinnerst dich an den Berliner Workshop mit unserem Freund Christian Muckfoto.
Na klar.
Der hatte noch Filme zu Hause und meinte, ob ich da was mit anfangen kann. Und sagte, ja, natürlich, also Moni und ich sind immer froh, auch über abgelaufene Filme. Und dann kam so 3-4 Kilo Filme kamen dann an. In einer Fujifilm-Kühltasche, in einer kleinen. Und unter anderem waren da 7 Jahre alte, abgelaufene Kodak T-Max. Und den T-Max 400, den habe ich dann mal spaßeshalber auf 100 runtergebullt und habe mich hier hingesetzt, weil ich die Ergebnisse von den Tonalitäten so klasse finde.
Tja. Ist ja vogelwild.
Also ja. Push und Pull ist ein spannendes Thema. Wir werden das übrigens im September, wir sind gerade dabei, im September vielleicht nochmal einen Anfänger-Workshop aufzuziehen, also wo auch Leute, die noch keine so Erfahrung haben mit Entwickeln, kommen dürfen. Datum müssen wir noch ein bisschen schieben und gucken, wissen wir noch nicht genau, aber ja, der wird ziemlich sicher stattfinden und wer Interesse dran hat, darf sich gerne mal melden auf absolutanalog.de und dort ja, wenn wir den Workshop noch nicht online haben, gibt es zumindest irgendwie eine Möglichkeit, seine Adresse zu hinterlassen. Und dort werden wir uns auch ein bisschen mit diesem Push- und Pull-Thema beschäftigen.
Spannend. Also hau mal ein paar Links rein, da will ich mal Bilder sehen.
Mach ich, auf jeden Fall.
Sehr cool.
Nun gut, du hast
was gepostet. Ich verstehe gar nicht, warum ich früher nie mal mit einem Pull irgendwie, Push habe ich mal kennengelernt, aber gepullt?
Ja, ich habe bisher den Pull auch nicht so. Den Pull hatte ich auch nicht so im Visier. Ich wusste, den gibt's, aber der war mir nie so präsent. Ich weiß auch nicht, das ist so wie Reiskochen. Das habe ich auch lange Jahre nicht gemacht, obwohl es total einfach ist. Also,
das ist ein schöner Vergleich.
Ja, und jetzt mache ich es. Und genauso ist das mit dem Pull. Den mache ich ab jetzt auch öfter, weil der ist bringt
ja
auch in bestimmten Situationen einfach klasse Ergebnisse.
Ich puller auch regelmäßig, das ist gut.
Pullern.
Mann. Wie auch immer, macht beides Spaß, wenn es funktioniert.
Jo.
wie machen wir jetzt die Überleitung? Der Peter hat auch was geschrieben, was Spaß macht, wenn es funktioniert. Und zwar den Stolen Camera Finder. Lies doch mal.
Ja, Peter schreibt, hallo ihr zwei Pod-Shooter. Habt ihr schon vom Stolen Camera Finder gehört? Das Projekt wäre vielleicht eine Erwähnung in der Sendung wert. Die Idee finde ich recht pfiffig. Konzept, jede Digitalkamera hat eine individuelle Seriennummer und macht und manche oder die meisten in Fragezeichen Kameras schreiben diese auch in die EXIF-Daten. Das Projekt versucht nun eine Datenbank aufzubauen, in der sehr viele Seriennummern zusammen mit ihren Auffindungsort gesammelt werden. Wenn einem die Kamera geklaut wird, sie jemand anderes weiterverwendet und diese Bilder dann online stellt, kann man diesen mit etwas Glück ausfindig machen. Ist nur die Frage, wie es dann weitergeht. Aber ich finde, allein die Idee ist schon gut. Bin mal gespannt, was die Bodensatzlotterie dazu meint. Gruß Peter. Ja, du bist drin.
Nee, eben nicht. Das ist relativ aktuell, der Beitrag. Ja, stolencamerafinder.com ist das. Ja, was machen die? Also man kann da hingehen, sich registrieren, also anmelden und dort seine Seriennummer von der Kamera hinterlegen, denke ich mal. Und was sie dann machen ist, sie kraulen, sie wühlen sich durchs Web.
Sie kraulen, sie krabbeln.
Sie krabbeln durchs Web. Und ja, sammeln Fotos, gucken halt auf zig Webseiten, wahrscheinlich fangen sie bei den bekannten Seiten wie Flickr und Konsorten an, gucken sich die Foto-EXIF-Daten an und sammeln da halt diese EXIF-Daten. Und ja, wenn man dann eben seine Seriennummer einträgt und man hat vielleicht Glück und es sind Fotos da schon gesammelt in der Datenbank, wo diese eigene Seriennummer auch drinne steht, dann soll man wohl angezeigt bekommen, ja, pass mal auf, hier, da, die Fotos wurden an der und der Stelle verwendet. Und das ist natürlich auch schon der Haken, ne? Weil das funktioniert natürlich nur dann, wenn dieses ja, Sammeln der Daten gut funktioniert. Und da bin ich per se erstmal skeptisch, auch wenn ich die Idee gut finde. Aber wir hatten zum Beispiel mal gesprochen über TinEye. TinEye, das ist so ein Dienst, wo man ähnliche Bilder finden kann. Da kann man quasi ein Bild hochladen oder ein Bild verlinken. Dann guckt sich dieses TinEye-Web-Interface dieses Bild an und findet dann ähnliche Fotos. Und zwar in der Form ähnlich, als dass es wirklich dasselbe Motiv darstellt, aber in einer anderen Größe vielleicht oder ein anderer Bildausschnitt aus diesem Bild, weil es vielleicht gecroppt wurde oder weil Text drüber geschrieben wurde oder weil irgendjemand einen Hut aufgesetzt wurde oder der Hut wegretuschiert wurde. Also auch solche Manipulationen erkennt das Ding und findet die Bilder trotzdem. Und auch das klappt natürlich nur, wenn ganz, 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 ganz viele Fotos in dieser Datenbank archiviert sind. Und da muss ich sagen, hat TinEye zwar schon einen verdammt guten Job gemacht, aber es reicht noch immer nicht aus, um wirklich zuverlässig eine Variation oder eine Manipulation von seinen eigenen Bildern zu finden oder eben eine nicht rechtmäßige Verwendung des Bildes. Und ja, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel Aufwand dahinter steckt bei TinEye und wie viel Aufwand dahinter steckt bei Stolen Camera Finder. Aber ich glaube, da ist schon verdammt viel Aufwand gefragt. Ich hätte jetzt eher erwartet, dass sowas als Dienst über ein Google API oder sowas kommt. Weil ich glaube, wenn einer eine umfangreiche Datenbank von Bildern hat, dann ist das im Augenblick Google. Bing vielleicht noch. Aber mal gespannt. Hat das schon mal jemand von euch ausprobiert? Seid ihr da registriert? Habt ihr das mal getestet? Findet er da irgendwas? Und wenn ja, wo? Interessant fände ich es ja schon. Aber was machst du denn hinterher? Dann wird dein Bild irgendwo gefunden und wie geht's dann weiter? Weiß nicht, Anzeige machen oder so? Unbekannt? Schwierig.
Es ist wirklich schwierig, ja. Übrigens zum Thema Bildersuche. Du weißt, dass Google mittlerweile, es ist mir kürzlich aufgefallen, dass Google die mittlerweile komplett bei sich auch integriert hat.
Ja, du kannst Bilder suchen, habe ich auch schon ein paar Mal erfolgreich genutzt.
Und zwar sogar so einfach, dass du, ich glaube, das geht speziell, also bei google.com habe ich es schon funktionieren sehen.
Ja, du gehst bei google.com, sagst hier Bilder und dann hast du in dem Suchfeld rechts so eine kleine grüne Kamera. Und wenn du da draufklickst, kannst du entweder ein Bild hochladen oder verlinken. Und dann guckt er sich hier dieses Bild an und zeigt dir dann eben dieses Bild in anderen Auflösungen und bietet dir auch ähnliche Bilder an.
Jetzt, das ging sogar noch so einfach, ich versuche es gerade zu reproduzieren, aber es klappt nicht mehr, dass du ein Bild einfach per Drag und Drop in die Google-Suchbox ziehen konntest.
Richtig, das habe ich auch mal gelesen. Das hat auch einmal funktioniert.
Das funktioniert jetzt gerade komischerweise nicht mehr, war aber total spannend, weil du konntest dann sogar aus einer Website, also zum Beispiel aus deiner Flickr-Seite, ein Bild nehmen, per Drag und Drop rüberziehen in die Google-Suchbox und der hat dir sofort gezeigt, wo das noch überall verwendet wird.
Ja, genau. Also so habe ich das auch mal ausprobiert, von meiner Website
das wird allerdings. Das wird vielleicht irgendwann dann TinEye obsolet machen, naja.
Ja, weiß ich nicht. Also Google scheint da noch ein bisschen was anderes zu machen als TinEye. Also bei Google habe ich dann tatsächlich wirklich identische Bilder gefunden in unterschiedlichen Auflösungen. Wenn das einfach auf irgendwo als Thumbnail zu sehen ist oder ja, irgendjemand hat es in der Originalgröße. Oder eben völlig abstrus andere Bilder, die halt ähnliche Tonalität haben oder wo eben auch ein dünner grauer Strich drauf zu sehen war oder sowas. Bei TinEye ist es halt irgendwie noch ein bisschen anders. Also wenn dann wirklich auch eine umfangreiche Bildmanipulation da ist, dann findet ihr dir das irgendwie trotzdem raus. Also sie scheinen noch einen anderen Algorithmus dahinter zu haben.
Mir haben sie ja auch mal eine Kamera geklaut, als die mir hier im Studio vor einigen Jahren mal eingebrochen haben. Mhm. Und da habe ich ja dann damals meine komplette Tips from the Top Floor Community auf die Suche geschickt nach der Seriennummer. Und die tauchte dann irgendwann in der eBay-Auktion auf in Italien. Mhm. Und ja, aber kannst nichts machen. Also
ja, was willst du denn tun?
Da hat sich die Polizei hier in Tübingen schon nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Die haben das auch nur sehr widerwillig alles irgendwie abgehandelt. War ja alles nur überflüssiger Papierkram, glaube ich. Zumindest hat sich so angefühlt. Und ja, deshalb war das irgendwie, das im Ausland zu versuchen, völlig sinnfrei. Also ich habe dann meine Kamera quasi angeboten gesehen in Italien, aber das war es dann auch schon.
Ja, scheiße, ne? Du siehst
also auch sogar Meldung an eBay hat nichts gebracht. Das war so ganz komisch.
So viel dazu. Ja, wie gesagt, würde mich mal interessieren, ob das jemand von euch schon mal erfolgreich genutzt hat. Oder was ihr sonst noch so kennt. Was macht ihr denn, wenn die Kamera geklaut ist? Ich hoffe, die ist versichert und dann kriege ich halt eine neue.
Jo.
So, achso, wir haben ja, ich soll ja was abspielen hier, ne? Warte mal, das muss ich noch, ich muss das noch üben. Das steht hier auf W.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ich mach das doch jetzt alles mit dem Soundboard hier. So, diese Sendung wird ja unterstützt von enjoyyourcamera.com. Ja, und der Ingo, der schickt uns immer tolle Sachen. Wir haben jetzt auch schon ganz viel getestet und deswegen möchten wir nochmal erwähnen, dass ich ja hier auch schon mal den Spider Pro und den Spider Black Widow getestet hatte. Ja, und der kam übrigens auch auf unserem Spielzeugladen-Workshop ganz gut an. Den haben sich da einige angeguckt und ich weiß nicht, wie viele ihn dann sich jetzt auch tatsächlich bestellt haben. Das ist nämlich ein ziemlich geniales Tragesystem für eure Kamera. Und das Ding funktioniert so, dass da ein, ja, der Spider, das ist wie ein Holster. Kennt man ja so von Revolverholster, nur ist das halt hier für die Kamera. Das ist ein Stück Aluminium bei dem Spider Pro oder ein Stück hochwertiges Kunststoff bei dem Black Widow. Plastik mag ich gar nicht sagen dazu, weil die Zeiten sind irgendwie vorbei. Also Kunststoff ist ja schon fast stabiler als Metall heutzutage. Ja, und das Ding kann man sich entweder an den eigenen Gürtel machen. Das ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn ihr auch wirklich einen stabilen Gürtel habt. Also vielleicht einen ja, etwas dickeren Ledergürtel oder so etwas. Oder aber man nimmt einen mitgelieferten Gürtel. Der ist auch relativ groß im Umfang, also soll auch für stabilere Personen noch genügend Spielraum bieten. So, und da hängt dann nämlich der Spider dran. Und denn ist das jetzt das Geile. Ich habe ja nicht gewusst, wie viel Gewicht man an der Hüfte tragen kann, ne? Also wenn man so eine Kamera um den Hals hängen hat, da tut einem ja ziemlich schnell der Nacken weh. Und wenn man das Ding sich über die Schulter hängt, naja, das zieht ja auch ziemlich einseitig so oben über den Rücken, das tut dann doch irgendwann mal weh. Gerade wenn man jetzt eine schwerere Kamera hat, also hier die 5D zum Beispiel ist ja schon recht heftig. Wer dann sogar hier so eine Canon 1er hat oder so eine Nikon, so eine D3, der weiß, wovon ich rede. Und wenn da dann noch irgendwie ein schönes Tele dran hängt, so ein 70-200 oder so, alter Schwede, dann unterstützt man das doch mal so beim Tragen. Und bei diesem Holster, bei diesem Spider Pro, habe ich tatsächlich die 5D genommen und ich habe hier meinen Zoom, das 100 bis 400 genommen, habe mir das hier einfach so an die Hüfte gehängt und bin hier wirklich mal bei uns im Dorf durch die Straßen spaziert, habe ein paar Bilder gemacht, habe das wieder reingehängt und ich war erstaunt, wie gut das geht. Also man muss den Gürtel wirklich richtig festziehen, das ist mal Pflicht, weil wenn der Gürtel dann, kennt ihr, ne, wenn man irgendwas am Gürtel hängt, gibt ja auch so Werkzeugsachen, wenn der Gürtel sich so ein bisschen wegklappt, das ist dann unangenehm, das schnürt dann an der Hüfte. Aber wenn man den Gürtel richtig festzieht, und das geht ganz gut bei diesem mitgelieferten Gürtel, weil der ist schön breit, der schnürt einen also auch nichts ab, dann hält das verdammt gut. Und da war ich echt erstaunt. Da gibt's inzwischen, glaube ich, sogar so eine Version, dass man an beiden Seiten so einen Holster machen kann. Dann kannst du mit zwei Kameras unterwegs sein. Und das ist ziemlich cool, weil da kannst du die Kamera nämlich einfach mal reinklemmen, hast dann wieder schnell beide Hände frei. Ja, fand ich ziemlich interessant. Ja, und der Unterschied bei den beiden ist halt, dass Spider Pro ist eben aus sehr, sehr stabilen Metall gemacht. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Gussaluminium oder sowas. Genau, Aluminiumguss lese ich hier auch gerade nochmal nach zur Sicherheit, will ja nichts Falsches sagen. Und da kommt dann eine richtig stabile Platte unter die Kamera und das ist wirklich für schweres Equipment gedacht. Also das Ding, ich weiß gar nicht, da bricht nichts ab. Da könnt ihr dranhängen, was immer ihr wollt, bis die Hüfte irgendwann mal bricht. Weil irgendwann ist die Hüfte dann auch mal überlastet. Und das Spider Black Widow Holster, das ist halt eben aus Kunststoff. Das ist sehr leicht. Das heißt, das merkt man wirklich kaum. Und ist dann eher gedacht für die leichteren Kameras. Allerdings, ich bin ja frech, wie ich bin, und habe da einfach mal die 5D wieder mit dem Tele drangehängt. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es damit jetzt wirklich überfordert gewesen wäre. Aber es ist wohl wirklich gemacht eigentlich für die kleineren Kameras. Ja, so sieht das aus. Ich finde das ziemlich cool, sehr praktisch. Und wer halt irgendwie Probleme hat mit einem Strappen, welcher Art auch immer, also sei es eben diagonal oder gerade oder ein Handgurt oder sowas, der sollte sich das mal angucken. Ich finde es klasse.
Das mit der Hüfte und Belastung, da geht übrigens eine ganze Menge drauf. Das merkst du, wenn du zum Beispiel mal mit einem richtig guten Rucksack unterwegs bist, der wird ja auch nicht auf den Schultern getragen vom Gewicht her, sondern auf der Hüfte. Den setzt du quasi hinten so auf die Hüfte, machst dann einen Riemen um den Bauch und dann wird das Gewicht, also haben die Schultern eigentlich kaum noch was zu tun, sondern die halten den eigentlich nur noch aufrecht.
Also ich hätte das auch nicht gedacht. Da kannst du eine
Menge reinpacken, ja.
Das war, für mich war das eine neue Erfahrung, weil ich dachte immer so, das Beste ist, wenn man es über die Schulter trägt, ne, so möglichst hoch das Gewicht. Aber nee, ganz im Gegenteil. Also an der Hüfte zieht das wesentlich weniger. War ich sehr positiv überrascht von. Muss man natürlich sehen, ob man damit dann klarkommt, ob man damit rumlaufen will. Das hat so ein bisschen John Wayne-Style. Ist vielleicht nicht für jedermann das, womit er sich draußen sehen lassen möchte. Aber ich persönlich hätte damit jetzt kein Problem, damit rumzulaufen. Also schon gar nicht jetzt irgendwie, wenn man für Veranstaltungen oder sowas gebucht ist und da Fotos macht. Fand ich ein sehr sicheres und sehr komfortables Tragesystem.
Ja, wunderbar.
Ne?
Nun gut. Der Stefan hat uns einen Link geschickt, schreibt: Servus Leute, bin auf sehr schöne Fototipps von National Geographic gestoßen, sicher auch für eure Hörer interessant. Man findet dort tolle Fotos mit jeweils Tipps zu den Themen Landschaft, Städte, Makrofotografie und noch viele mehr. Und bis bald in Inzighofen 2011. Also Stefan kommt zu uns auf den Workshop.
No, prima.
Geister, noch eine gute Woche von ab jetzt und dann 4 Tage. Ach, das wird wieder
geil. Bin schon ganz kribbelig, ja.
Ja, National Geographic hat diese Seite Fototipps. Da linken wir hin. Ja, gibt's, aber sind auf Englisch, aber sind ordentliche Tipps. Also schaut ihr euch mal an. Kann man sich sicher noch so das ein oder andere kleine, die eine oder andere kleine Anregung rausziehen.
Jo, Schaden tut's jedenfalls nicht, ne? So, und dann hat uns der Till geschrieben und da bin ich ja mal irgendwie fast innerlich zusammengebrochen vor Kichern und Begeisterung. Ich habe das nämlich in der Firma gelesen und in der Mittagspause natürlich.
Ja.
Hallo allerseits, schreibt der Till. Ich bin Pilot bei der Air Berlin und wir hören euren Podcast mit großer Begeisterung in den Pausen oder auf Langstrecke. Jungs, ihr sollt fliegen.
Ja, da kann ja was passieren. Stell dir mal vor, du.
Ja.
Wenn wir nachher irgendwie schuld sind, also.
Aber ich glaube, die haben dann Autopilot drin oder sowas, ne?
Ja, wahrscheinlich schon. Gut, na dann mal Grüße an die Air Berlin, hallo.
Ja, an dieser Stelle sei das mal gesagt. So, jetzt aber zu meinem eigentlichen Problem, schreibt er. Ich wollte schon häufig Aufnahmen von weit entfernten Flugzeugen beim Überholen machen. Ich nutze eine Canon EOS 1100D mit einem 300er Tele mit Bildstabilisator und Einbeinstativ. Obwohl in größerer Höhe der Flug in der Regel wesentlich ruhiger ist als auf geringeren Flugflächen, fällt auf, dass die Verwacklung und die Abbreviationen, um Gottes Willen, Abbreviationen, wesentlich zunehmen, je höher man fliegt. Von der Technik im Flug ist bekannt, dass sie aufgrund höheren Luftdrucks und Strahlungswerten anders arbeitet, je höher man ist. Sind euch diese Probleme bekannt, beziehungsweise habt ihr irgendwelche Tipps für uns, um dies zu vermeiden? Viele Grüße und Happy Shooting, Till.
Also erstmal kurz zu dem Wort Abbreviation.
Abbreviation.
Das ist mir im Zusammenhang mit Fotografie noch nicht untergekommen. Wikipedia sagt, als Abbreviation bezeichnet man in der Zoologie die Verkürzung der Individualentwicklung eines Individuums durch den Wegfall einzelner Entwicklungsstufen. Ich glaube, das meint er nicht.
Nee. Keine Ahnung. Nee,
aber ist egal. Also
aber,
Verwacklungen werden größer.
So, jetzt kann ich natürlich aus meiner langjährigen Erfahrung als Fotograf in großen Höhen, nee, kann ich natürlich nicht. Aber was mir hier beim Lesen spontan aufgefallen ist, ist die Geschichte mit Verwacklung und Einbeinstativ und Flugzeug. Also, wenn du jetzt ein Einbeinstativ hast, dann hilft dir zum Beispiel der Bildstabilisator relativ wenig, weil du bist ja schon stabil. Also du hast, dieser Bildstabilisator ist eigentlich dafür gedacht, dieses schnelle Zittern von Hand und Arm und Körper auszugleichen, was du eben hast. Also um dich selbst zu stabilisieren. Wenn du jetzt ein Einbeinstativ machst und packst die Kamera da drauf, dann hast du kein Zittern mehr, sondern eher so ein langwelliges Schaukeln. Und das gleicht der Bildstabilisator normalerweise eben nicht mehr so richtig aus. Und selbst wenn, käme ja noch hinzu, dass er dann was versucht er dann auszugleichen? Weil das Flugzeug rüttelt ja dann auch noch irgendwie oder wackelt. Also ich würde einfach das Stativ weglassen, wenn du mit dem Bildstabilisator arbeitest und das Ding in der Hand halten. Da wird das wahrscheinlich, ne, wann bin ich das letzte Mal geflogen? Keine Ahnung. Und da hatte ich keinen Bildstabilisator dabei. Aber ich würde vermuten, dass es freie Hand, dass der Bildstabilisator da besser funktioniert als auf dem Einbeinstativ. Das ist mir erstmal so aufgefallen.
Ja, also die Höhenerfahrung, die ich habe, die liegt bei 5.500 Metern im Himalaya und da ist mir jetzt nicht wirklich viel aufgefallen in der Richtung. Jetzt fliegen allerdings die Flugzeuge natürlich ein bisschen höher, da reden wir glaube ich so von circa 10 Kilometern und da oben sind natürlich irgendwie die Verhältnisse ein bisschen anders. Der Luftdruck, der sollte da aber nicht wirklich viel ausmachen. Also der Luftdruck in den Flugzeug, und da möge mich jetzt bitte jeder Pilot korrigieren, wird glaube ich so auf irgendwie 1500 bis 3000 Meter Höhe gefahren. Also so, als ob man auf der Erde quasi in 1500 bis 3000 Meter Höhe wäre. Das ist so der Luftdruck, der da oben dann in der Kabine herrscht, während man quasi auf Reiseflughöhe ist. Und der hat meines Wissens nicht wirklich Einfluss auf die Kamera und schon gar nicht auf das Thema Verwacklungen. Der John Miller, der hat erzählt, als er mit seiner Videokamera, und da sind irgendwelche Spezialobjektive dabei gewesen, oben war im Basecamp und dort auch wirklich 3 Monate war, da hat sich dann irgendwie so ein Teil der Linse delaminiert. Also sprich schlicht und einfach, du hast halt manchmal Linsen, die aufeinander geklebt, oder bei ihm waren das Linsen, die mit so einer Flüssigkeit aufeinander sitzen, so direkt, also quasi Glas auf Glas. Und da sind dann irgendwelche winzigen Gaseinschlüsse, die werden halt unter dem geringeren Druck massiv größer. Die blasen sich quasi auf. Und dann hatte er so wie so in einer Wasserwaage, hatte er dann so eine Luftblase im Objektiv, die eigentlich kein Problem war, es sei denn, er hat von unten nach oben gefilmt. Dann war so, boom, kam so diese Blase reingefahren. Ist dann aber wieder weggegangen beim Runtergehen. Aber ich glaube, das ist auch nicht wirklich das Problem. Was mir dazu jetzt einfällt, ja, wie gesagt, der Kontakt mit einer eh schon irgendwie vibrierenden Oberfläche, wie zum Beispiel dem Boden eines Flugzeugs, das ist zwar schon einigermaßen ruhig, aber vibriert mit Sicherheit trotzdem noch, ist wahrscheinlich keine gute Idee. Das ist das eine. Und dann fällt mir noch ein, ich habe mal als die, welche war es denn, Canon, ja, die 5D Mark II, bevor die rauskam, da gab es doch so ein Video von Vincent Laforet, der da irgendwie so Szenen aus dem Hubschrauber gedreht hat bei Nacht.
Und ich erinnere mich.
Erinnerst dich vielleicht? Ja,
ja, ja. Ja.
Da habe ich ein Making-of gesehen. Die haben, um das Ding wirklich stabil zu bekommen, und ich, na gut, im Hubschrauber vibriert es wahrscheinlich noch stärker, aber die haben, um das wirklich stabil zu bekommen, ein Gyro-System. Das ist ein System mit 3 Kapseln, die in die 3 Achsen X, Y und Z ausgerichtet sind. Die Teile sind so ungefähr, na, ich sag mal 20 Zentimeter lang, haben einen Durchmesser von mit Sicherheit 10 Zentimetern, so ungefähr. Sehen aus wie so Pillen, so Kapseln halt. Und sind im Prinzip, innen drin sind sich schnell drehende Gewichte.
Mhm.
Also du hast dann quasi eine gyroskopische Stabilisierung. Und da sich diese 3 Dinger dann also quasi in diesen 3 Achsen drehen, sind alle 3 Achsen stabilisiert. Und damit kannst du auch unter sehr, sehr vibrierenden Umgebungen noch sehr ruhige Bilder machen. Nur reden wir jetzt von richtig viel Geld, was man dann annehmen muss.
Keine Schnäppchen, nein.
Sind keine Schnäppchen, kriegt man auch sicher nicht gebraucht auf eBay. Das ist so ein Zeug, was man schon kaufen kann. Und wenn man das wirklich so richtig ernsthaft betreibt. Jetzt sage ich aber mal, Canon EOS 1100D wird wahrscheinlich... ich vermute mal, dass dann so diese Gyros, diese Stabilisatoren nicht unbedingt mit im Dings liegen. Aber apropos Stabilisator, glaubst du, dass man mit so einem Steadicam-Teil da was tun könnte?
Nee, glaube ich nicht.
Nicht wirklich.
Also mit die Steadicam, die gleicht ja eher beim Video, wenn du dich bewegst, die entkoppelt quasi die Kamera von deiner Hand. Was auch die kurzwellige Zitterbewegung und sowas angeht. Das kriegst du eigentlich nur dadurch raus, dass es schwerer machst, also dass du Gewicht hast, so dass du eben nicht mehr dieses schnelle Zittern auf die Kamera überträgst, und ansonsten verhindert es bloß dein ständiges Kippen und Drehen, dadurch, dass du sie einfach entspannter hältst. Also das wird da nichts helfen. Ich würde, wie gesagt, einfach das Einbein vom Boden mal wegnehmen und das frei handhalten, um das einfach besser zu entkoppeln. Das ist, glaube ich, besser.
Ansonsten kann man sich da vielleicht auch mal, also ich stelle mir jetzt gerade vor, ich versuche jetzt gerade mir zu überlegen, wie würde ich das entkoppeln? Ein Beanbag vielleicht, oder vielleicht einfach ein Stück Schaumstoff. Gibt es da irgendwelche horizontalen Flächen so direkt unterm Fenster, wo man mal so ein Stück Schaumstoff hin, also ich will jetzt nicht das Flugzeug zum Absturz bringen, aber also Vorsicht mit den roten Knöpfen, wo Ejector Seat drauf steht, die bitte nicht drücken, aber so irgendwie sowas, was die Vibrationen entkoppelt. Also, weil anders, was anderes kann ich mir da eigentlich nicht wirklich vorstellen.
Tja.
Tja.
So sieht's aus. Und kurze Belichtungszeiten. Kurze Belichtungszeiten, ISO rauf, wenn es sein muss. Ruhig ISO 800 oder mehr.
Das ist gut, das hätte man vielleicht dann gleich zu Anfang erwähnen müssen.
Also, aber da oben müsste ja eigentlich genug Licht sein, oder?
Bei einem 300er Tele, da sagt er die Faustregel, mindestens ein 300stel oder schneller. wenn man aus der Hand schießen will.
Crop-Sensor, das kannst du nochmal hochrechnen. Da bist du ja bei einer 500.
Kannst du nochmal hochrechnen, dann mache ich das schon mal generell für mich persönlich, verdoppel ich das in der Regel, wenn ich digital unterwegs bin. Also dann wäre es schon ein Tausendstel. Dann in einem bewegten Objekt sitzend oder stehend, das macht dann mit Sicherheit das Ganze nochmal mal zwei oder drei. Also ich würde mal sagen, 4000stel sollte schon die Belichtungszeit sein. Also da würde ich mal eher versuchen, an dieser Belichtungszeit zu drehen, wie es nur geht. Das ist natürlich wieder ein wenig gegenüber. Man kriegt nichts geschenkt in der Fotografie. Dann hast du natürlich das Problem, dass du wieder die Blende weit aufmachen musst und damit bei einem 300er Tele wahrscheinlich wieder ein bisschen Schärfe verlierst. Und das ist dann bei einem weit entfernten Flugzeug wieder ein bisschen schwierig. Also
ich weiß ja nicht, in welchem Abstand die vorbeifliegen, aber naja. Also ich denke, das geht sich schon aus.
Das also weit genug auf jeden Fall.
Da bist du ja schon nah auf unendlich Einstellungen wahrscheinlich.
Jo. Na gut.
Sehr schön.
Lasst uns mal wissen, wie es geht, ob es vielleicht was gebracht hat.
Ja, vor allen Dingen zeigt mal Bilder. Wenn ihr dürft.
Hopp, husch, husch, Bilder her.
So sieht's aus. Ich habe einen Link gefunden, da geht's um Schmuckfotografie. Und da wir immer wieder Fragen kriegen, was kann ich denn machen, so um eine Kette zu fotografieren oder einen Ohrring oder einen Ring oder so etwas, der aber auch glänzt, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Dachte ich mir, ich ziehe diesen Link doch mal raus, weil ich fand das einen ganz netten Ansatz. Denn, wie wir schon mal gesagt haben, wenn ihr irgendetwas Reflektierendes fotografiert, dann fotografiert ihr in der Regel eigentlich gar nicht das Objekt, sondern indirekt oder auch mehr oder weniger direkt die Umgebung. Weil wenn ihr irgendwie eine silberglänzende Kette habt oder irgendwas Verchromtes, einen Ring oder so etwas, ja, dann sieht man diesen Ring eigentlich gar nicht, sondern man sieht den Ring nur deshalb, weil er die ganze Umgebung reflektiert und dabei eben verzerrt. Und deswegen fällt er dann eben auch auf. So. Und wenn man das jetzt schön haben möchte, wenn das so schön aussehen soll, dann muss man eben sicherstellen, dass die Umgebung schön aussieht. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Da kann man sich natürlich jetzt bei so einem Schmuck einfach ein Lichtzelt aufbauen, was dann ringsrum eben weiß ist oder ringsrum schwarz ist. Und dann eben gezielt von außen Lichtspots setzen. Das wäre eine Variante, die erstmal relativ einfach ist. Je größer das Motiv natürlich wird, desto schwieriger wird das. Irgendwann ist dann so ein Lichtzelt schon ein ganzes Partyzelt. Kann durchaus sein. Ja, oder aber man macht das so wie hier in diesem Beispiel gezeigt. Da gibt es übrigens auch ein Video dazu, wo auch das Setup dann vorgestellt wird. Die Webseite und den Beitrag, den verlinken wir mal hier auf happyshooting.de, Folge 234. Da wird nämlich eine Kette fotografiert und da benutzt er gleich ein paar mehr Tricks und die gebe ich einfach mal weiter. Also zum einen sorgt er mal für einen interessanten Hintergrund, denn nur weil man jetzt irgendwas Kleines fotografiert, heißt das ja nicht, dass man den Hintergrund einfach mal vergessen braucht. Also man kann alle gestalterischen Regeln natürlich in jeder Dimension auch anwenden. Ja, und hier sorgt er eben für einen interessanten Hintergrund, indem er einen Lichtspot an den Hintergrund wirft und in diesem Fall auch einen bunten. Das könnt ihr jetzt entweder mit Dauerlicht erreichen, also einfach mit irgendwie ja einer Nachtlampe oder einer Taschenlampe oder ja mit einer Schreibtischlampe. Und wenn der Spot wenn er bunt sein soll, dann könnt ihr entweder eine farbige Glühbirne reinschrauben oder ihr macht eben eine Folie vor die Lampe. Kriegt man beim Beleuchter um die Ecke. Oder im Bastelladen, da würde ich dann aufpassen mit den Folien, die sind meistens nicht so hitzebeständig, also passt ein bisschen auf, dass euch das nicht abschmauchelt. Ja, dann hat er also einen bunten Lichtspot an der Wand, sodass das nicht alles gleichmäßig beleuchtet ist, sondern einen schönen Farbverlauf hat. So, und was nun? Jetzt soll er irgendwie der Schmuck davor. Ja, und dann hat er jetzt also ein Tischchen sich gebaut und den Schmuck auf dieses Tischchen gelegt. Aber, damit das Ganze noch ein bisschen schöner aussieht, hat er einen Spiegel auf das Tischchen gelegt und den Schmuck auf den Spiegel. Jetzt hat er also eine komplett reflektierende Umgebung. Der hat natürlich alles ringsrum dunkel gemacht. Und dieser Spot, der Farbspot im Hintergrund, der reflektiert sich jetzt natürlich im Spiegel und ist da zu sehen, wenn man im richtigen Winkel auf diesen Spiegel schaut und auf den Schmuck schaut. Weil normalerweise, wisst ihr vielleicht, wenn ihr es schon mal probiert habt, ihr wollt von schräg oben einen Ring fotografieren oder eine Kette, ja, dann habt ihr ja keinen Hintergrund mehr, sondern der Hintergrund ist der Untergrund. weil ihr fotografiert ja leicht schräg von oben nach unten. Wenn man den Hintergrund sehen würde, würde ihr frontal gegen die Kette fotografieren und das will man ja nun in der Regel eher mal nicht. Ja, und das hat er eben mit diesem Spiegel gelöst. So fotografiert er schräg von oben, sieht aber im Spiegel trotzdem den Hintergrund und damit eben hat er einen schönen farbigen Hintergrund. Beleuchtet hat er das Ganze direkt von oben und zwar mit einer ganz großen Softbox, damit er schönes, weiches, gleichmäßiges Licht hat und eben auf dem Objekt selber nicht so viel mit den Schatten zu kämpfen hat. Und außerdem ist es dann wieder sichergestellt, dass das, was ihr seht, die Softbox ist. Und wenn die schön groß ist, dann habt ihr eben ja weiße, helle Reflexionen in diesem Objekt, in der Kette in diesem Fall, was eben sehr schön aussieht. Also zumindest schöner, als wenn das irgendwie eine unregelmäßige Deckenstruktur mit irgendwelchen Lampen und ja, Türen und sonst irgendwas in der Gegend ist. Was er dann aber für ein Problem hat, und das werdet ihr auch merken, selbst wenn ihr die Blende relativ weit zumacht, ihr seid relativ nah dran am Objekt und wir haben ja gesagt schon ein paar Mal, Schärfentiefe hängt ab von der Brennweite und von der Blende und von der Entfernung zum Motiv. So, jetzt kann man die Blende natürlich schließen. Die Entfernung ist nun mal gegeben, weil bei gegebener Brennweite wollt ihr nun mal die ganze Kette im Bild haben. Ja, und da habt ihr unter Umständen eine relativ kurze Distanz oder wenn die Distanz größer wird, habt ihr mehr Brennweite. Also das schließt sich dann schon wieder alles gegenseitig aus und führt zu einer relativ geringen Schärfentiefe. Klassisches Makroproblem. Und das hat er gelöst, und das zeigt er da ganz eindrucksvoll mit den Beispielbildern, mit einem Tilt-Shift-Objektiv. In diesem Fall eben einem Tilt-Objektiv. Und Chris, da kannst du ja bestimmt was zu erzählen, denn du hast ja so ein Objektiv, wie man da die Schärfeebene einfach mal kippt.
Also wer sich da mal mit beschäftigen will, kann das gerne mal auf Wikipedia zum Beispiel nachgucken. Das hat sich mal ein Herr Scheimpflug ausgedacht, also ein Regelwerk da drum, also S-C-H-E-I-M, also nicht N, sondern M und dann Pflug. Also einfach mal Scheimpflug eingeben, da gibt's, findet man dadurch sehr schnell. Ja, und der hat eben so postuliert, wie man ein Objektiv verkippen muss, damit sich dann entsprechend die Schärfeebene des Bildes auch verkippt. Also schlicht und einfach, stell dir vor, du fotografierst eben schräg von vorne auf den Tisch und die Schärfenebene, die würde ja quasi den Tisch durchschneiden, weil die ist parallel zum Sensor. Mhm. Jetzt kippst du das leicht nach vorne, das Objektiv, also machst einen Tilt und dadurch kippt dann auch die Schärfenebene nach vorne und wenn du die so kippst, dass die dann quasi parallel zu dem Tisch liegt, ja, dann ist die Schärfe eben, die Unschärfe nicht mehr hinten oder vorne, sondern dann ist die plötzlich oben oder unten, nämlich über der Schärfenebene oder unter der Schärfenebene. Und bei diesem Beispiel dieser Kette, da macht er das eben so, dass er die Schärfe auf die Kette legt und dann die Unschärfe, ja, die liegt dann unten drunter, also sprich auf der Reflexion der Kette unten.
Mhm. Mhm. Genau, und das ist halt relativ pfiffig, weil dann kannst du mich mit ziemlich weit geöffneter Blende arbeiten und hast trotzdem die ganze Kette scharf. Er trickst dann noch ein bisschen rum, das erklärt er da auch, und zwar ist ja durch den Spiegel diese Kette zweimal da, hat also auch noch die Reflexion im Spiegel und diese Reflexion ist ihm dann eben immer noch zu scharf. Also
das ist dann quasi die Reflexion einmal am Glas und dann nochmal in der Spiegeloberfläche hinterm Glas.
Sozusagen, ja. Und das war ihm dann noch zu scharf. Und da ist er dann halt in Photoshop dahin gegangen und hat diese Reflexion dann nochmal manuell unschärfer gemacht. Also hat da quasi nochmal einen Gaußschen Weichzeichner oder sowas drüber gelegt und mit einer Maske dann sauber gearbeitet. Ist, denke ich, nochmal ein ganz legitimer Trick, wie man da noch ein bisschen mehr Tiefe reinkriegt in das Ganze. Ja, aber das Ergebnis fand ich schon recht überzeugend, hat mir ganz gut gefallen und das Setup, so kompliziert es auch klingt, so einfach ist es eigentlich. Also das kann jeder zu Hause nachbauen. Wenn ihr jetzt kleine Sachen fotografiert, dann braucht ihr jetzt nicht eine gigantische Softbox. Also vorletztes Mal, also die reguläre Show jetzt hier vor den Workshop-Sendungen, hatte ich hier von Enjoy Your Camera mal so Softboxen vorgestellt mit, ich glaube, 40 cm oder sowas war das Kantenlänge und 20 cm oder sowas. Reicht zum Beispiel völlig aus für einen Ring oder eine kleinere Kette. Na, wenn man damit von oben einfach mal arbeitet und holt sich im Baumarkt so eine Spiegelfliese oder zum Beispiel gibt es im Baumarkt auch solche so schwarze Granitfliesen, die auch schön spiegeln, kann man auch schöne Sachen mitmachen.
Und wer das mit der Softbox einfach mal so ausprobieren will, nehmt euch einen Karton, schneidet auf der einen Seite ein Rechteck rein, so ein rechteckiges Loch, klebt da ein Pergamentpapier drauf und blitzt hinten rein. Und schon habt ihr so eine Art Softbox.
Richtig.
Also damit kriegt man auch schon mal eine schöne große Oberfläche hin und es funktioniert auch ganz gut.
Na klar, es geht immer nur um die Vergrößerung der Leuchtoberfläche. Ja, und dann eben das Zimmer entsprechend abdunkeln. Ne, vielleicht mal vorher fokussieren und auf manuellen Fokus schalten, damit der Autofokus euch das nicht wieder alles verhaut. Ja, Licht aus und Spot an. Ne? Und dann macht ihr schöne Fotos von euren Produkten. Schöne Sache. Also guckt euch mal an.
Sehr schön.
Folge 234 happyshooting.de, da findet ihr diesen Link.
Ja, sollen wir mal einen kurzen Blick auf unsere sozialen Medien werfen?
Oh ja, Chris, lass uns mal.
Sprich auf Twitter und auf Google Plus.
Lass uns mal gucken. Die Schreibblockade fragt auf Twitter, darf ich für einen Fotoauftrag einer Firma mit einer Privatrechnung kommen oder geht's da nur über Gewerbe? Also, Schreibblockade, sprich du machst Fotos für eine Firma und du willst jetzt wissen, wie du es abrechnen kannst. Das musst du mal mit der Firma abklären. Viele mögen das nicht, wenn sie eine Rechnung ohne Mehrwertsteuer kriegen. Aber ich hatte damit in der Vergangenheit keine Probleme. Und seit ich dann Gewerbe angemeldet habe, sowieso nicht, weil ich jetzt Mehrwertsteuer ausweise. Ansonsten ist das kein Problem. Dann machst du eine Privatrechnung und gut ist.
Ja, sollte aber auf jeden Fall machbar sein. Slow Shooting fragt, was sollte man neben der Kamera und Fotokram unbedingt zu Klostergeister 2011 mitbringen und was besser nicht? Bring mit, was du willst. Wir haben Platz.
Gute Laune ist schon mal gut.
Wir haben Platz. Wir haben auch so ein Themengerüst für den Workshop, wobei je nach Gruppe sich das immer ein bisschen woanders hin entwickeln wird. Es wird auch noch so ein, zwei Ecken geben, an denen ihr selber auch ein bisschen mitentscheiden dürft oder sogar müsst, was ihr machen wollt. Und wenn du jetzt sagst, oh, du wolltest aber schon immer mal, also ich weiß es zum Beispiel vom Alex Spakowski, der jetzt übrigens auch am Wochenende auf diesem Analog-Workshop war und der auch wieder zum Kloster kommt, der will zum Beispiel ein Nachtfotografie-Projekt machen mit ein paar Leuten. Die haben sich da schon abgesprochen und dann bringen die natürlich entsprechendes Zeug mit, dass das auch gut geht. Also falls du irgendwie was wissen willst oder also wir haben da so viel Zeit auf dem Workshop. Wir sind ja 4 Tage im Prinzip alle unter einem Dach.
Rund um die Uhr vor Ort.
Rund um die Uhr vor Ort. Man sieht sich morgens schon beim Frühstück. Also das ist nicht so, dass wir da irgendwie am Tag eben x Stunden Workshop haben, sondern naja, dann geht das eben nach dem Abendessen nochmal weiter. Es ist Juli, das heißt, das Wetter wird höchstwahrscheinlich auch okay sein, dass man nachts mal raus kann. Dort geht eigentlich erstmal alles. Wir werden sogar noch, also ich werde das so ganz, ganz heimlich parallel anbieten, dass wir vielleicht noch ein klein bisschen Filmentwicklung machen mit den Leuten, die es wirklich interessiert.
So.
Wobei wir kommen nicht in den Werkraum rein, der ist nämlich mit einem anderen Workshop schon zu. Das heißt, wir müssen mal gucken, dass wir da irgendwo im Klo ein Waschbecken finden oder so. Wird aber alles gehen, ist also alles halb so wild. Also solltest du irgendeine Sache unbedingt mal wissen wollen, ausprobieren wollen, na dann bring einfach mal mit.
Jo, ist auf alle Fälle ein Workshop, wo es sich durchaus auch mal lohnen kann, Stativ dabei zu haben.
Ja, Apographon fragt, übrigens, den habe ich kürzlich getroffen, der war kürzlich hier in Tübingen auf dem Kaffee. Schöne Grüße, war sehr nett. Fragt, warum geben wir uns auf Flickr und Co. so wenig Feedback?
Tun wir das?
Das fragt er an dich.
Wir uns? Was willst du denn von mir Feedback haben?
Ich glaube, er meint das eher allgemein.
Ja, ist glaube ich auch. weiß ich nicht. Ist das so? Also ich glaube, das ist jetzt auf Flickr nicht besser oder schlechter als überall anders auch, denke ich mal. Das ist ja so generell die Kultur, dass man gerne konsumiert, aber wenig schreibt. Das ist ja zu beobachten und vieles Feedback wie, ja, schönes Foto, das ist zwar nett und das streichelt auch ein bisschen die Seele, hilft einem ja aber auch nicht jetzt wirklich so fürchterlich viel weiter. Bei mir also ist es tatsächlich, ja?
Die Leute verstehen nicht, dass, oder die meisten Leute verstehen leider immer noch nicht, dass das Feedback geben, dass man viel mehr dabei lernt, wenn man Feedback gibt. Also viele Leute gehen halt mit dem Anspruch auf diese Plattformen, jetzt sagt mal was zu meinen Bildern, los, hopp, hopp. Sind aber selber nicht bereit zu geben. Also ich glaube, das ist so, irgendwo scheint das wohl in unserer Gesellschaft so angelegt zu sein, dass die meisten Menschen eher nehmen und weniger geben wollen. Und was eigentlich blöd ist, weil die Konsequenz daraus, wenn jeder geben würde, wäre ja, dass auch jeder erhält. Also wenn man das gleich mal an dem Geben festmacht, dann kriegt man ja automatisch was zurück, nämlich von den anderen, wenn die geben. Also es ist so ein bisschen, alles ein bisschen verkorkst, aber da kommen wir sehr tief ins Thema Lebensphilosophie.
Ja, wobei das andere Problem ist natürlich, dass natürlich auf Flickr und Co., also gerade Flickr, du wirst ja geflutet von Fotos. Also ich hätte zum Beispiel auch gar nicht die Zeit, das wäre ja schon mehr als ein Ganztagsjob, wenn ich alleine nur die Workshop-Teilnehmer mal nehme, die verfolge und nur deren Fotos wirklich inhaltlich gut kommentieren würde, sodass ich sage, was gefällt mir in diesem Bild, was gefällt mir in diesem Bild nicht. Wenn ich mich mit jedem Foto da wirklich intensiv auseinandersetzen sollte, würde ich ja zu gar nichts anderem mehr kommen. Also bei mir ist es einfach auch eine Überflutung an Bildern. Es ist, manche Bilder lösen bei mir irgendwie so einen Trigger aus, wo ich sage, okay, das ist jetzt so ein Bild, das gucke ich mir schon zum dritten Mal an und zum dritten Mal gucke ich da jetzt irgendwie seit 20 Sekunden drauf und staune. Das sind meistens dann die Bilder, wo ich dann auch wirklich mal einen Kommentar zuschreibe und das auch ein bisschen ausführlicher mache. Mache ich zum Beispiel auch ganz gerne mal hier im Forum. Canicon zum Beispiel. Da sind halt nicht so viele Bilder. Da kommt dann halt mal ein Bild und das guckt man sich dann auch an. Und wenn es einem dann gefällt oder aus bestimmten Gründen auch mal nicht gefällt, dann kann man das da auch mal sagen, ohne dass der andere gleich eingeschnappt ist. Ist ja auch mal so ein Problem. Wenn man mal seine ehrliche Meinung sagt, ohne dabei beleidigend zu wirken, kommt auch nicht immer so gut. Naja, also bei mir ist es meistens ein Zeitmangel.
Graphitsein fragt was zum Thema richtig belichten, in Klammer über unterbelichten. Helle und dunkle Regionen nur im Subjekt beachten oder auch im Hintergrund, Vordergrund? Ja, das hat natürlich allgemein wieder mit dem Thema Gestaltung zu tun und was ist dir wichtig in deinem Bild? Also ich denke mal, wenn das Bild ein Subjekt hat, hat das natürlich eine gewisse Wichtigkeit und dann liegt es aber immer dran, wie willst du das darstellen? Ist es wichtig, dass das Subjekt dunkel oder hell ist? Oder mittig, je nachdem, was es eben ist, also eine schwarze Kugel als Subjekt, naja, die sollte nicht zu hell belichtet werden. Und wenn im Hintergrund, also ich gehe meistens so ran, wenn dann im Hintergrund, aber bei der Belichtung, die ich für mein Subjekt brauche, irgendwas wirklich stört, und das ist eben der Blick, bevor man auf den Auslöser drückt, erstmal nochmal in den Hintergrund, was ist denn da los? Also wenn da was zu hell wird oder sonst was stört, ja, dann ist es vielleicht Zeit umzukomponieren oder den Hintergrund, ja, eben rauszunehmen oder zu verändern. Also da hinten vielleicht dann irgendwie die Türe zu machen, wo das helle Licht reinkommt oder sonst was, wenn das geht. Also man muss es immer im Gesamtzusammenhang mit dem Bild sehen. So einfach ja, nein, antworten kann man da drauf leider nicht. Tja.
Jo.
So ist das.
Unterstreiche ich so.
Ja, Nayan fragt, schon mal jemand bei der 1000D die Mattscheibe gewechselt, Erfahrungen? Geht nur inoffiziell, aber soll gehen. Belichtungsmessung, Fragezeichen? Tja, weiß ich nicht.
Ja, nicht, geben wir an dieser Stelle mal weiter.
Hörer. Also, Mattscheibenwechsel bei der 1000D, geht das? Beziehungsweise, wie geht das? Ist das einfach, ist das schwierig? Was meine Frage noch dazu wäre, wird sie dadurch möglicherweise dejustiert? Ich hatte das jetzt mit meiner alten X700, analoge Spiegelreflex, die immer unscharfe Bilder gemacht hat. Und da hat sich herausgestellt, dass die Mattscheibe ja nicht richtig justiert war, dass die quasi ein bisschen höher saß als sie eigentlich sollte. Und das Resultat war, dass du stellst sie auf die Mattscheibe scharf, wenn du durch das Ding guckst, mit manuellem Fokus in dem Zusammenhang. Und dann ja, war es auf der Mattscheibe schön scharf, aber eben auf dem Film nicht.
Das würde bei der 1000D natürlich nur passieren, wenn du auch manuell scharf stellst. Ansonsten würdest du dich wundern, warum der Autofokus daneben liegt, wenn du durchguckst. Aber das Foto trotzdem scharf ist.
Der Autofokus sitzt ja unterm Spiegel. Der wird ja durch so einen halbdurchlässigen Spiegel nach unten gespiegelt. Oder ist das die Belichtungsmessung?
Nee, da ist der Fokussensor. Die Belichtungsmessung sitzt oben, der Fokusmesser ist unten im Boden. Das ist so.
Dann ist ja gut.
Ja, das passt schon. Kann natürlich sein, wenn da eine andere Mattscheibe reinkommt, dass du dann im Kameramenü nichts hast, um diese Mattscheibe der Kamera mitzuteilen, also um die einzustellen. Und dann mag es natürlich schon sein, dass die Kamera falsch belichtet, weil eine neue Mattscheibe könnte zum Beispiel dunkler sein, weil da Linien drauf sind oder was weiß ich, Mikroprismen oder sonst was. Und dann denkt die Kamera natürlich, da ist zu wenig Licht, weil Belichtungsmesser sitzt halt oben. Und ja, dann musst du halt manuell gegensteuern. Dann musst du halt wissen, okay, meine Mattscheibe hier drinne, die macht jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine Drittel oder zwei Drittel Blendenstufen zu viel. Also musst du halt Belichtungskorrektur dann manuell runterdrehen. Aber ich denke, damit könnte man umgehen.
Ja, aus diesem Grund musst du übrigens bei den Kameras, bei denen man offiziell die Mattscheibe wechseln kann, zum Beispiel bei der 5D, musst du dann in den Custom Functions einstellen, welche Mattscheibe du jetzt drin hast. Da passt ja quasi die Belichtungsmessung drüber an.
Genau, und das wird die 1000D dann wahrscheinlich nicht haben.
Ja, und der Johannes Knorp sagt noch Danke fürs Ferncoaching, für seinen Filmriss. Der hat mir jetzt vor ein paar Tagen eine relativ panische Mail geschrieben, dass er eine Olympus OM2, eine alte hat und beim Film zurückspulen plötzlich irgendwie der beim Kurbeln irgendwie der Widerstand weg war. Dann hat er sie im dunklen Keller im Zimmer aufgemacht und hat festgestellt, dass ihm der Film gerissen ist. Und naja, ich habe ihm dann so ein paar Tipps gegeben, was er tun kann. Und ich gehe mal davon aus, Johannes, dass das jetzt in Ordnung kommt.
Super. Hast du ihm gesagt, schmeiß die ganze Kamera ins Entwicklungsbad oder was?
Nein, ich habe ihm, nee, er entwickelt nicht selber.
Ach so.
Ich habe ihm gesagt, er soll wieder in den dunklen Kellerraum zurückgehen und dann einfach mal den Rückspulknopf an der Kamera drücken und den Film von der rechten Achse ziehen, also von der Aufwickelachse. Das müsste dann nämlich freilaufen, das Ding. Mhm. Und dann diesen Film in eine schwarze Filmdose tun. Also das Ding, wo eigentlich die Patrone drin ist beim Kleinbildfilm. Das Ding zukleben und einen Hinweis an das Fotolabor draufschreiben, dass die das bitte sorgsam handhaben sollen und dass in der Dose gleich der Film liegt.
Verstehe.
Und hab ihm dann noch zum Fotostudio 13 geschickt. Das ist ein Fachlabor in Stuttgart, eins der besten Fachlabore in diesem Lande.
Das ist wichtig, dass sich das jemand noch anguckt und nicht einfach hier im Akkord da Dosen aufmacht und einspulen will.
Also das ist schon... Das kommt schon gerade, da bin ich mir ziemlich sicher. Also, du kannst so einen Film auch mal anfassen. Ich meine, gut, dann hast du halt einen Finger dabei drauf, aber...
Ja, besser als das ganze Ding ist versaut.
Genau.
Super.
Gehen wir ganz kurz noch über Google Plus.
Google Plus, dann bleib mal kurz ruhig. Bleib mal kurz ruhig, weil sonst, ich muss mal refreshen. Und während ich refreshe, ist nämlich unsere Verbindung kaputt. Jetzt ist er geladen, jawohl. Ui, da ist ja was gekommen.
Sehr schön. Genau, Christian Kuhle, Fragen habe ich keine, aber ich bin schon sehr gespannt auf den Klostergeister-Workshop in einer Woche. Grüße an die anderen Teilnehmer und alle übrigen Happy-Shooting-Hörer. Ja, Christian, wir freuen uns auch.
Jo, Thorsten Kunkel sagt, könnt ihr beiden euch überhaupt noch ein Leben ohne Happy-Shooting vorstellen?
Nur super sogar.
In meinen Albträumen.
Super sogar, nee. Happy-Shooting ist ja toll, aber ach, jede Woche?
Nee, wir hören ja auch demnächst auf, aber das haben wir jetzt noch nicht offiziell bekannt gegeben.
Oh, jetzt geht das Gerücht. Tu sowas nicht, sonst gibt's wieder Mails und Tweets und Zeug. Ralf Hüls fragt, sagt Tipps zur Staubvermeidung, Entfernung beim Scannen, Alter, suboptimal gelagerte, aber auch neuerer Negative und Dias. Ja, habe ich. Also ich habe jetzt hier auch keine hermetisch saubere Umgebung in meinem Studio. Da gibt es ja schon mal das eine oder andere Stäubchen.
Ach, Sachen.
Ja, so Antistatiktücher sind da ganz hilfreich. Also die Scannerscheibe ordentlich antistatisch behandeln. Und ich muss jetzt mal ganz, ohne dass wir da mal kompensiert werden, ein bisschen Schleichwerbung für Spürsinn machen. Die haben nämlich einen Pinsel, der heißt Fluff Off. Die haben so einen Pinselmacher an der Hand, der für sie zu bestimmten Zwecken Pinsel macht. Und dieser Fluff Off besteht aus irgendwelchen speziellen Tierhaaren, die ja, so wie so kleine Widerhäkchen haben und die dann den ganzen Staub einfach in den Pinsel aufnehmen und gut ist. Und das, also da wird nicht nur weggewischt, sondern wird wirklich weggenommen. Und ich habe den jetzt mal für eine ganze Menge Scans hier ausprobiert und es ist richtig gut. Also schau dir da mal an, ob das vielleicht was für dich ist.
Cool, cool. Wie kriegst du dann die Pizzakäsereste weg? Das erklären wir dann in der nächsten Show, ne?
Käsereste gibt es hier keine.
Nicht.
Stefan Weidner, Google Plus App für iOS ist draußen, vielleicht interessant. Nö, weil vor allem, weil die auch keine Fotos hochladen kann und so.
Ich lade es mir nachher mal runter, mal gucken.
Jo, Axel R., habt ihr Bedenken? Oh, wir müssen doch noch mal kurz über Google Plus reden. Ja, habt ihr Bedenken, Bilder auf Google Plus zu veröffentlichen? Stichwort License Grabbing durch Google. Da geht was durch Google Plus, also für alle, die auf Google Plus sind. Das passiert so ungefähr regelmäßig bei jedem neuen Social Service, wo man Bilder hochschicken kann. Da ist irgendwo in den Lizenzvereinbarungen eine Klausel, dass Google eine nicht exklusive Lizenz erhält, also ich versuche das jetzt mal so sinngemäß wiederzugeben, eine nicht exklusive Lizenz erhält, alles mit deinen Bildern zu machen, auf allen Plattformen und so weiter. So ungefähr. Das klingt erstmal sehr erschreckend.
Klingt so, ja. Ich habe da aber einen Erklärungsbeitrag dazu gefunden.
Es gibt da mittlerweile Erklärungen. Also das ist jedes Mal die gleiche Panikmache. Letztendlich, und da hat sogar mittlerweile die Firma Corbis gesagt, jawohl, grünes Licht, wir sind ein Bilderdienst und wir haben kein Problem mit deren Lizenz. Letztendlich bedeutet das aber, wenn man sich's genau durchliest, und auch vielleicht mal sich übersetzen lässt aus dem Legalesischen ins Deutsche, dann bedeutet das ungefähr so viel wie, naja, die müssen halt ihre Arbeit machen können, die müssen Thumbnails generieren können, die müssen die Bilder anderen Leuten zeigen können, nämlich, ihr wollt es ja anderen Leuten zeigen, das macht dann Google für euch. Die müssen die Bilder auch in mobilen Zusammenhängen für iPhones und so weiter darstellen können. Die müssen in ihrem Suchindex, in ihrem Bilderindex die Bilder, also man gibt ihnen quasi die Erlaubnis, ihre Arbeit zu machen.
Ja, und vor allen Dingen, wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand die API von Google benutzt, um eine Anwendung zu schreiben, so wie jetzt den 25. Twitter-Client, wird es dann irgendwann auch den 50. Google Plus-Client geben, dann will ja der Programmierer, der diesen Google Plus schreibt, über indirekt ja auch die Fotos darstellen können. Also das muss ja möglich sein, sonst wäre das in dieser App ja nicht möglich. Und deswegen sind diese ganze Verklausulierung da drin.
Richtig. Also
klingt immer alles ganz böse, ist nicht, es aber gar nicht.
Nicht immer gleich der ersten Panikmache glauben, sondern erst nochmal selber reingucken. Ich bin da sehr, sehr entspannt. Ich habe kein Problem, da Bilder hochzuladen.
Ich war da nämlich auch ein bisschen skeptisch, weil ich hatte das auch erst gelesen. Da ging nämlich so ein Blogpost rum von dem Scott Bourne. Und der hat da irgendwie ziemlich auf die Paniktube gedrückt. Und das ging erstmal durch alle Blogs irgendwie. Und da habe ich das auch gelesen, denke, oi. Aber ich konnte mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen, weil klar, Google sammelt Daten und so, aber sie sind eigentlich immer relativ vorsichtig, was das Rausgeben von diesen Daten angeht, weil das nun mal deren Geschäft ist. Also Google wird ja zusammenbrechen, wenn sie irgendwie solche Rechte da im großen Stil von den Nutzern da verletzen würden. Wobei, also man weiß es immer nicht so genau. Und dann gab es eben diesen Beitrag, wo so richtig comicartig mal diese Verklausulierung in Klartext übersetzt wurden. Das habe ich auch weiter geteilt. Wer war das hier? Axel hat das geschrieben. Genau, Axel. Ich antworte dir gleich am Ende der Sendung. Ich schicke dir mal den Link zu diesem Beitrag. Da steht das quasi nochmal in klarem Englisch drin, was das bedeutet. Und seit ich das gelesen habe, habe ich jetzt eigentlich etwas weniger Bedenken, was das angeht.
Also es passiert aber regelmäßig. Also bei Twitter gab es das Problem, bei allen irgendwelchen Plattformen gab es das Problem. Ich hätte größere Probleme, ehrlich gesagt, bei Facebook meine Bilder hochzuladen.
Ja. Tja. Da hätte ich ein schlechtes Gefühl, aber das ist ja einer der Gründe, warum ich da nicht bin.
Ja, Stefan Bittner, keine Frage, nur großes Lob und danke für den tollen Podcast. Weiter so. Danke, nehmen wir gerne an.
Und Thomas Pöhler sagt, wie haltet ihr das mit Flickr und Google Plus bzw. Picasa? Doppelt posten oder hier? Oder hier? Andere Bilder wie da? Achso, hier andere Bilder wie da, jetzt verstehe ich. Das habe ich auch noch keine Strategie dafür. Wie machst denn du das?
Ja, da bin ich auch noch am Suchen. Also im Moment mache ich Doppelposts, weil auf Flickr habe ich natürlich schon eine Menge Geschichten laufen. Was du aber auf jeden Fall immer tun kannst, ist, du kannst zum Beispiel den Link zu einem Flickr-Bild einfach in einen Post schreiben auf Google Plus und dann bindet er das Preview unten an. Das ist auch klickbar und geht dann eben zu Flickr, bleibt dann halt nicht mehr in der Plattform.
Das habe ich neulich mal gemacht. Das hat ganz gut funktioniert, hat bloß den Haken, wenn jetzt irgendwie 3-4 Bilder hochgeladen hast, dann müsstest du 3-4 Beiträge machen. Das spammt richtig. Dann halt so ein bisschen den Stream von deinen Folgern. Es gibt ja bei Google Plus auch noch mehrere Möglichkeiten. Ne? Du kannst ja entweder diesen einen Beitrag einem Bild anhängen. Das ist dann schon fast egal, ob du das dann auf der Google Plus Plattform machst oder halt irgendwo anders hin verlinkst, weil es sieht ungefähr gleich aus. Oder aber du lädst irgendwie mehrere Bilder hoch, dann ist das quasi wie so eine Mini-Galerie, die an diesem einen Beitrag dranhängt. Das ist diese Google Plus-Galerie. Das finde ich eigentlich ganz angenehm, weil dann siehst du halt irgendwie das erste Bild in groß und siehst gleich die kleinen Vorschauen darunter. Und wenn du draufklickst, dann kannst du da prima durchblättern. Allerdings werden die Bilder dann irgendwie auf 900 Pixel Kantenlänge Maximum reduziert. Also größer geht's dann einfach nicht. Und die letzte Möglichkeit wäre eben, das Picasa zu nutzen. Dann verlässt du halt eigentlich auch die Google Plus Plattform, musst das also bei Picasa dann hochladen, was natürlich jetzt inzwischen auch Google ist. Aber das ist halt trotzdem noch nicht so richtig integriert in Google Plus.
Naja, wenn du bei Google Plus was hochlädst, landet es ja auch auf Picasa.
Ja, sogar über die Hintertür. Aber es sieht nochmal anders aus in der Darstellung. Also wenn du es dann über Picasa hochlädst, dann kannst du da verschiedene Alben noch hinterlegen und so Zeug machen. Ach, ich bin da unentschlossen. Also ich bin halt im Augenblick bei Flickr und werde da wohl auch erstmal so bleiben. Hab das jetzt halt erstmal mit den Links gelöst, aber vielleicht mache ich es dann so, dass ich sage, gut, die richtig schönen Fotos, die ich dann so zeigen will, die landen dann bei Flickr. Und wenn man jetzt vielleicht so wie jetzt einen Workshop hat und da hat man noch ein paar mehr Bilder, die jetzt zu diesem Thema Workshop passen, dann mache ich vielleicht doch einen Beitrag bei Google Plus mit einer kleinen Galerie dran, wo dann eben auch Bilder drauf sind, die dann eben nicht bei Flickr in meinem Flickr-Stream landen.
Ja, jetzt warten wir mal ab. So laut diversen Aussagen von Leuten, die auch so ein bisschen bei Google mit drinstecken, soll sich da ja in nächster Zeit noch einiges tun. Vielleicht gibt es auch bessere Integrationsmöglichkeiten von externen Plattformen.
Das wäre natürlich cool, wenn du so quasi irgendwie so ein Flickr-Search da irgendwie einbinden könntest von deinem eigenen Account.
Ja, wie auch immer. Thomas Pöhler fragt gleich nochmal, in dem Zusammenhang gibt es eigentlich schon eine Möglichkeit von Lightroom direkt nach Picasa zu exportieren? Nicht, dass ich wüsste, es gab wohl mal dieses Pixel-Ding, also geh mal auf Flickr, wie heißt das Ding jetzt hier, unter die Publish Services und da kannst du dann den Publishing Manager aufmachen und dort mal den Plugin Manager aufmachen und dort mal das Plugin Exchange aufrufen. Da bist du dann bei Adobe auf der Website und da gibt es eben verschiedene Lightroom-Plugins, die man sich da runterladen kann. Wenn ich da Picasa eingebe, finde ich nur ein Pixelpipe-Export-Plugin, was, wenn ich dann auf Download klicke, mich auf deren Website führt. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Ich glaube, das ist ein Service, der sich dazwischen
hängt. Ich glaube auch. Du lädst das dann zu diesem Service hoch und der packt das für dich dann auf Picasa. Da musst du dich, glaube ich, irgendwie registrieren.
Ja, weiß ich nicht. Das ist die einzige Möglichkeit im Moment. Aber naja, mal abwarten. Jetzt, wo dann Picasa wahrscheinlich erstmal etwas wichtiger wird. Du kannst aber also wenn du es direkt nach Picasa schieben willst, kannst du deine exportierten Bilder über den Picasa Web Albums Uploader, das ist eine Applikation, die gibt es für macOS und meines Wissens auch für Windows, kannst du die Bilder quasi dann da rein drecken und droppen und von dort aus auch Alben anlegen und Unterschriften der Bilder und Größe auswählen und so weiter. Also damit habe ich auch schon mal so ein paar Sachen hochgeladen auf Picasa. Das geht recht problemlos.
Schön. Arno Scholten möchte wissen, fotografiert ihr eigentlich noch mit Kompaktkameras und wenn ja, mit welchen? Ich im Augenblick nicht. Wobei ich sagen muss, dass es mir nach dem Street-Workshop mal wieder in den Fingern juckt, etwas Kompaktes zu nehmen. Allerdings möchte ich trotzdem einen großen Sensor haben. Also APS-C ist mal Minimum für mich.
Leica M9.
Danke. Und es sollte in meiner Preisklasse liegen.
Ach so, sag das doch dazu,
Mensch. Also so irgendwie 6.000 Euro für eine Kamera geht mal gerade gar nicht. Also es könnte sein und vor allen Dingen, ich möchte gerne Wechselobjektive haben, also die X100 scheidet da eigentlich auch aus, wobei man munkelt ja schon, dass es vielleicht eine X200 geben könnte, die dann mit Wechselobjektiven kommt. Ich warte einfach mal ab, was da noch so passiert. Gibt ja ein paar schöne Sachen, Sony Nex gibt es und so verschiedene Sachen.
Ich packe übrigens gerade nebenher, während du hier redest, die ganzen Leute, die hier geantwortet haben auf diesen Thread in meinen Fotozirkel.
Ja, das mach doch mal.
Ja, Kompaktkamera LX3, Panasonic, das ist so meine, mit der ich immer wieder unterwegs bin. Benutze ich allerdings ehrlich gesagt im Moment mehr, um damit zu videografieren. Die macht 720p Video und ich habe da so einen Weitwinkel-Extender drauf, der mir da 18mm draus macht und das verwende ich in letzter Zeit auf den Workshops ganz gerne.
Ja, das ist ganz praktisch, ne? Auf jeden Fall.
Und Matthias Wiechert, falls die Aufnahme noch läuft, einen schönen Gruß an alle Hörer.
Ich habe hier übrigens ein Audio-Boo, passend zur Sony Nex 3 fällt mir da ein. Ich habe den hier nämlich schon mir vorbereitet, aber keinen Beitrag dafür gemacht. Ich würde den aber trotzdem gern abspielen. Was meinst du?
Mach doch mal.
Mach ich mal, ne?
Hallo zusammen, hallo Happy Shooting, hallo Chris, hallo Boris, hallo Welt. Hier ist mal wieder euer Eugen. Ich möchte heute mal einen kleinen Kommentar loslassen und zwar geht es um eine kleine Kamera. die ich seit ein paar Wochen besitze und die so ein bisschen in die Richtung Street Photography und im Endeffekt eigentlich alles geht. Es geht einfach darum, mit kleinen Kameras relativ viel anzustellen und ja, kleine Kamera, großer Sensor, das macht Spaß. Also jetzt habe ich ja in vielen Folgen schon gehört und auch über Twitter schon gelesen, dass der Christoph immer noch auf seine X100 wartet zum Testen, auf die Fuji. Glaubt mir, es gibt eine andere Kamera, die mindestens genauso gut ist und mindestens genauso viel Spaß macht, und das ist die Sony NEX. Dadurch, dass jetzt aktuell die Sony NEX C3 rausgekommen ist, das ist so ein Nachfolgemodell, wurde gerade auch bei DxO im Benchmark mit irgendwie 73 Punkten getestet oder sowas. Also dieser Sensor ist wirklich verdammt gut. Der Sensor kommt an die, wie heißt der, Nikon D7000 irgendwas ran oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau, welcher das war, aber auf jeden Fall hat die auch wieder einen Sony-Sensor drin, die Nikon. Der Punkt ist einfach der, dass man mit dieser kleinen Kamera so viel anstellen kann, dadurch, dass natürlich, es ist eine mirrorless, also eine spiegellose Kamera, und hat natürlich so gut wie kein Auflagemaß im Vergleich zu normalen Spiegelreflexkameras, und deshalb gibt es so ziemlich jeden Adapter auf eBay für 10, 20 Euro, den man sich vorstellen kann. Unter anderem natürlich auch für M39 Gewinde, das sind die alten Leica Anschlüsse, und natürlich der normale Leica Mount und natürlich M42 und natürlich Minolta, MD, Canon, Nikon, die ganzen Uraltobjektive kann man alle an dieses Ding pflanzen und richtig, richtig Spaß haben damit. Ich habe aktuell an meiner Sony NEX mit einem Minolta MD Adapter ein manuelles Minolta 28mm Festbrennweitenobjektiv dran mit Blende 2.8, und das ist rattenscharf, das Ding. Ich bin so zufrieden mit der ganzen Konstellation, und jetzt kommt der Clou: man braucht keinen Rangefinder mehr. Glaubt mir, das macht auch ohne Spaß, denn Sony hat jetzt in der letzten Firmware für die NEX die Funktion Focus Peaking mit reingebracht. Dann wird das, was gerade scharf gestellt ist, wird durch so ein kleines Farbpeaking auf dem Display direkt angezeigt. Das heißt, man sieht die Schärfentiefe, man sieht die Schärfe an sich, wo sie gerade liegt, immer live. Und dazu habe ich auch ein kleines Video und einen kleinen Blog-Eintrag über, über die Sony NEX generell und Street Photography und Focus Peaking und so weiter, einen kleinen Blog gemacht, Blog-Eintrag. Und der steht auf www.photogen.com/blog. Da seht ihr dann gleich den Blog-Eintrag. Könnt ihr euch mal anschauen. Macht Spaß. Viel Spaß. 3, 2, 1. Happy Shooting. Euer Eugen. Peace.
Tja.
Ja, Peace zurück.
Ganz cool. Ich glaube, die hat nämlich APS-C. Und hast du das mal gesehen im Video, dieses Focus Peaking? Das finde ich mal eine richtig pfiffige Idee eigentlich.
Ist ein gutes Feature. Ja. Also ich habe die nächste, also die C3 nicht, aber ich glaube, ich weiß nicht genau, welche andere in der Hand gehabt. Und ja, das ist eine super geile Kamera, aber sie hat keinen Sucher. Ich brauche einen optischen Sucher. Und diese Rangefinder-Geschichte, wo du quasi im Sucher mehr als das eigentliche Sucherbild siehst, also mehr als das eigentliche finale Bild siehst und so einen Rahmen hast, das gibt dir ganz andere Möglichkeiten nochmal, wenn es eben um Street geht, wenn es darum geht zu sehen, was drumherum noch passiert, was dir da gleich reinrennt und so weiter. Ich kann einfach auf Displays ganz, ganz schlecht arbeiten.
Ja, also es ist vor allem schlecht, wenn es hell ist, wenn die Sonne scheint.
Ja, nee, das kriegen sie ja mittlerweile ganz gut in den Griff. Aber mir geht's wirklich um dieses Direkte. Und wenn das Ding wenn das Ding 10 Millisekunden später kommt, das Bild, dann ist es später. Und das fühlt sich nicht ganz so an. Und ich weiß nicht, also es geht einfach nichts über einen guten optischen Sucher für mich. Das ist meine persönliche Vorliebe. Das muss niemandem so gehen außer mir, aber mir geht's ganz, ganz klar so. Ein guter optischer Sucher ist einfach durch nichts anderes zu schlagen.
Ja, ich glaube aber, es gibt da auch so Aufstecksucher für.
Für die NEX, die hat doch nicht mal mehr ein Stativ, einen Blitzschuh.
Hat die NEX keinen Blitzschuh mehr?
Nee, nicht, dass ich wüsste.
Dann verwechsel ich das gerade mit einer Olympus oder so. Das kann
ja
sein.
Die hat oben so ein proprietäres Ding. Also da ist schon, das hat mit Hotshoe nichts mehr zu tun. Das ist so ein proprietäres Ding.
Das ist dieses Minolta-Ding, ist das.
Sieht anders aus. Nee, das ist was zum Aufstecken. Das ist nochmal was anderes.
Nochmal was Klappe anderes.
Machst oben eine Klappe auf und steckst das dann von oben rein.
Ach, du
hast also es nicht. Du schiebst das nicht mehr rein, sondern du steckst es von oben rein. Ja, ist wieder was ganz Neues. Ich würde sie nicht wegwerfen, wenn ich sie geschenkt bekommen würde, ganz sicher nicht. Aber meine Gier geht nach anderen Kameras, übrigens auch nicht mehr so sehr nach der X100, weil nachdem ich jetzt so First Impressions mal von Leuten bekommen habe, deren Urteil ich eigentlich traue und die sie in der Hand gehabt haben oder auch teilweise besessen haben. Ich weiß von einem, der hat sie sich gekauft und hat sie nach 14 Tagen wieder verkauft, weil er sagte, dass ist zwar von der Hardware und vom Look und von allen, von der Bildqualität super, aber von der Usability selbst nach dem Firmware-Update noch lange nicht da, wo es eigentlich hin müsste. Ich kann es nur wiedergeben, ich habe es selber noch nicht in der Hand gehabt. Ich warte immer noch. Die wissen nicht, mit wem sie es jetzt zu tun haben. Ich nehme jetzt endlich mal die X100. Mensch.
Sag denen doch mal hier Firma Tipps Fuji. From the Top Floor und Happy Shooting. Sag den doch ja, mal, die, hier, Hörer warten.
Die wissen
warten.
Das, aber ich verstehe nicht ganz, wie die ihre Priorisierung machen. Hier würden sie eine relativ, glaube ich, enthusiastische Gemeinde erreichen, aber na gut.
Sie wollen egal. Halt nicht. Dann lassen sie es. Kommen wir doch mal gut. Zu Birgit. Birgit hat uns was geschrieben. Sie schreibt, hallo ihr beiden, ich habe eine Zubehörfrage, vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich arbeite relativ viel mit einfacher Bastelpappe, die ich zur Hohlkehle forme. An meiner Wand habe ich bereits eine Wäscheklammer angebracht, um den oberen Rand der Pappe dort festzuklemmen. Wenn ich aber woanders bin, geht das nicht so einfach. Klasse wäre es, wenn ich eine Art Klemme am Stiel hätte, die ich einfach so oder auf ein Gorilla-Stativ geschraubt irgendwo hinstellen könnte, um die Pappe zu fixieren. Habt ihr da eine Idee, wie ich das am besten machen kann?
Tja. Ja, du, eigentlich hast du es doch schon umrissen, Birgit. Also ich finde erstmal die Idee klasse, sich da so ein kleines Spontanstuhl oder so ein kleines Studio-Eckchen aufzubauen, wo man dann auch verschiedene Pappen in verschiedener Form als Hintergrund reintun kann. Also gerade für Objektfotografie, für kleine Sachen, so Ebay-Geschichten, Schmuck, Bastelarbeiten und so weiter ist das ja
Farbe.
Ideal.
Bitte? Du meinst in verschiedenen Farben?
Ja.
Du hast Form gesagt.
Farben. Ich sage, Formen sind meine Farbe, meine Güte. Jupp,
fast das Gleiche.
Egal. Aber du hast es ja im Prinzip schon umrissen. Also nimm dir doch genau so wie so ein kleines Gorilla-Stativ oder sonst was in der Richtung und mach dir eben oben die Klammer fest dran. Kannst du mit Klebeband festmachen oder mit sonst was.
Es gibt als Klemme, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Vielleicht kann da einer von den Hörern weiterhelfen oder vielleicht weißt du das auch. Und zwar, ich bestelle Tee bei der Tee-Kampagne. An dieser Stelle mal Werbung dafür, ja, ohne dass ich sie bezahlt bekomme. Teekampagne.de gibt's tollen grünen Tee, wenig belastet und so, müsst ihr unbedingt mal machen. So, und da kommt jedenfalls immer eine Klemme mit. Und das ist eine Klemme, wie beschreibe ich das? Das ist so ein gebogenes Blech einfach mit so zwei Drahtbügeln. Diese Drahtbügeln, die kann man um 180 Grad nach oben klappen, an das breitere Ende von diesem Draht, von diesem Metall, diesem gebogenen. Und wenn man dann diese Flügel zusammendrückt, dann geht unten die Klemme auf. Total simple Konstruktion und hält bombenfest. Also es tut auch richtig weh, wenn man sich das an den Finger klemmen möchte. Aber dadurch, dass diese Flügel einfach nur so Drahtbögen sind, kannst du da zum Beispiel einfach eine Schnur durchmachen. Habe ich hier nämlich gemacht. Und dann machst du diese Schnur einfach am Stativ fest. Also zwirbelst du einfach um eine Stativschraube oder irgendwo oben drumrum einfach Knoten dran und dann hängt diese Klemme da. Und da kannst du dann zum Beispiel die Pappe dran festmachen. Das wäre jetzt eine relativ einfache Lösung. Ich weiß nicht, wie diese Dinger heißen. Soll ich da mal ein Foto von machen?
Mach doch mal.
Ich mach da mal ein Foto von. Ansonsten müsst ihr da einfach mal einen Tee bestellen. Aber die gibt's bestimmt auch so irgendwo zu kaufen, wenn ich bloß wüsste, wo.
Ja, vielleicht hast du gerade viele Teetrinker. Also wahrscheinlich hat die Birgit schon jetzt den Bestellfinger irgendwie ausgepackt.
Genau, aber damit geht das jedenfalls richtig gut. Ja, achso, und dann schreibt sie weiter. Quasi als Dankeschön habe ich ein Thema, das eure Hörer bestimmt interessiert. Und zwar Fotografieren an Bahnhöfen.
Oh ja.
Letzten Winter habe ich nach einer längeren Diskussion mit einem Bahnbeamten, in dem ich ihm seine Hausordnung vorlesen musste, mal offiziell bei der Deutschen Bahn angefragt, wie denn das ist mit dem Fotografieren auf Bahnhöfen. Und jetzt kommt's. Bekommen habe ich ein offizielles Dokument, welches man sich ausdrucken und beim nächsten Bahnhofsshooting mitnehmen kann. Und da verlinkt sie jetzt auf ihre Seite, birgitengelhardt.de. Den Link, den packen wir dann auch, den ausführlichen Link hier in die Shownotes zur Folge 234 natürlich. Ja, und da habe ich mal raufgeguckt und da steht dann wirklich schön drinne, dass eben das Fotografieren für nicht kommerzielle Zwecke gestattet ist auf allen Bahnhöfen, was da so erlaubt ist. Und wenn man jetzt aber auf dem Triebwagen irgendwie mitfährt, dann brauchst du halt noch eine besondere Genehmigung und dann muss ein Beamter mit wegen Schutz und hin und her. Und du sollst eben auch den Gleisverkehr nicht beeinträchtigen und eben auch keine Leute dabei behindern. Und das gilt sogar dann, also es ist immer noch nicht kommerziell, wenn ihr das privat macht, aber jetzt diese Fotos für eine Clubzeitung oder eine Fachzeitung oder sowas abgebt und ihr da kommt, bekommt ein übliches Honorar, irgendwie sowas ist das formuliert, das übliche Honorar, das gilt dann immer noch nicht als gewerblich. Also die sind da schon ganz schön nett, glaube ich. Nur weiß das wahrscheinlich nicht jeder. Deswegen hilft es vielleicht, wenn man so ein Dokument dabei hat. Ja, also da schon mal danke, Birgit. Ist ein super Link. So, und dann schreibt sie weiter. PS, bei mir läuft auch gerade die Anmeldung zu einer Fotoaktion. Ich weiß gerade gar nicht, ob ihr da unbedingt drüber reden solltet. Es sind eh schon weit über 100 Anmeldungen und ich werde gut beschäftigt sein damit. Andererseits wäre es schon nice. Überlasse ich euch, dann seid ihr schuld. Ja, wir können darüber reden, denn der Anmeldeschluss war am 15.07. Ist also leider schon vorbei. Tut mir leid, Birgit, wir hatten Workshop-Zeit, da habe ich das irgendwie übersehen. Aber man kann das Projekt ja trotzdem mal begleiten und beobachten, denn sie hat ein Fotoprojekt gestartet, das nennt sich Stille Post. Und das finde ich mal geil. Kennst du dieses Stille Post-Spiel aus der Schule?
Klar.
Oder Kindergarten, so der eine flüstert.
Oder was weiter sagst und der nächste und dann kommt am Ende was ganz anderes bei raus.
Ja, genau. Und das gibt's ja auch das Spiel mit der Regel, dass du das, was du gehört hast, weitergibst, aber eine Sache da drin verändern sollst. Ja. So, übrigens, der Chris, ja, der ist gestern zum Fotografieren gefahren. Und der nächste sagt, der Chris, der ist gestern zum Fotografieren gefahren, hat sich den Arm gebrochen. Ja, und hinten kommt dann irgendwie raus, der ist eigentlich schon seit 5 Jahren tot oder so. Und die Birgit hat jetzt quasi diese Fotoaktion Stille Post gestartet. Da geht es halt darum, dass ein Foto vorgegeben wird. Die Teilnehmer sind durchnummeriert. Und der nächste Teilnehmer und nur der bekommt dieses Foto zu sehen. Und der muss sich dieses Foto anschauen und muss sich einen Teilaspekt aus diesem Foto herauspicken und ein neues Foto machen, was diesen Aspekt zeigt. Was dann eine Farbe, eine Form, ein Gegenstand oder die Gesamtkomposition sein kann oder. Und dieses zweite Bild und nur dieses bekommt dann der nächste Teilnehmer und so weiter. Also man macht quasi so eine Fotokette. Und hinterher soll das Ganze dann wahrscheinlich veröffentlicht werden als Galerie. Und da bin ich schon mal sehr gespannt drauf. Finde ich jedenfalls richtig cool. Tja.
Tolle Sache.
Birgit, ich hoffe, du hast genügend Teilnehmer ja schon gehabt, dass du jetzt auch viele Beobachter hast. Halt uns da mal auf dem Laufenden.
So. Wunderschön. Ich bin ja parallel schon mal am diverse Bilder aufmachen. Weil wir haben ja jetzt einen...
Achso, wie viel haben wir denn eigentlich?
Gewinner, oh, warte mal, jetzt muss ich noch kurz einen Gewinn suchen. Bleib mal, unterhalt die Leute mal, ich bin sofort wieder da.
Oh, toll, jetzt unterhalte ich mal die Leute. Was wollt ihr denn von mir hören? Ich könnte jetzt zum Beispiel eine Arie für euch erfinden und trällern. Oder ich könnte einfach spontan...
Stopp, reicht, bitte nicht singen, nein, bitte nicht singen, nein.
Ich wollte eigentlich gerade ein Gedicht aufsagen, aber dann lassen wir das.
Heute gibt es ein Objektiv zu gewinnen.
Ein Objektiv?
Jawohl, und zwar die SLR Magic Toy Lens 26mm 1.4 für Micro Four Thirds.
Oh, wie cool.
Tja, das ist dieses Spielzeugobjektiv mit diesem bunten Ringchen drum, genau. was so Unschärfen und sehr, sehr interessante Bilder macht, aber schon auch ganz interessante. Also sehr interessante, aber ganz interessante. Hast du gehört?
Ja, unbedingt ist. Also Hauptsache interessante Fotos.
Genau. Das Dingens gibt's zu gewinnen und wir haben 44 qualifizierte Teilnehmer.
Jupp, habe ich auch.
Und wir haben eine ganze Menge an Bildern.
Ja, 44 halt. So sieht das
nämlich aus. Das eine kenne ich sogar. Kenne ich das?
Das kennst du?
Ich kenne den Typen auf dem Bild. Mhm. Der ist in San Francisco. Und den habe ich auch schon fotografiert. So ein Typ, der ein Schild hochhält. Ist ja mal geil. Entschuldigung, ich habe nur gerade was wiedererkannt.
Dann fang doch einfach mal an zu würfeln, würde ich sagen, oder?
Moment, lass mich mal.
Lass mal die Hörer nicht so lange warten.
Kiste aufmachen. So, 44 Bilder. Na, 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 na. Da, 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 der brennt. Na, na, na. 55.
Ja, knapp drüber. Ich habe 24.
Ja, dann haben wir doch schon einen Gewinner ermittelt oder eine Gewinnerin. 24. Bild. Walk in the rain. Ach, André Benedix. Den sehen wir auch in den Zikofen wieder. Sehr schön.
So, wenn du kurz abkackst, dann liegt das am Laden von der Flickr-Seite. Seit wann zeigt man eigentlich Flickr links keinen Rand mehr an? Ich glaube, seit mein Browserfenster schmaler ist, ne? Flickr knallt irgendwie alles ganz links an den Browserrand.
Ja, Walk in the Rain in Klammer. Ja, wir haben wieder Delay, du redest mir schon wieder dazwischen.
Dann lassen wir Skype ein bisschen Zeit zum Aufholen.
Egal, Walk in the Rain heißt das Bild in Klammer BW. Wahrscheinlich steht das für Black and White. Achso, er schreibt das, weil er sich nämlich nicht sicher ist, ob die Farbversion vielleicht die schönere ist. Jetzt schaue ich mal kurz die verlinkte Farbversion davon an. Nee, ich finde die Schwarz-Weiß-Version besser. Also, es ist Walk in the Rain, eine Person, die im Regen geht. Du siehst die von der Kamera weggehen. Auf der linken Seite ein Baum, dann auf der rechten Seite ein Weg, der so in die Tiefe führt, in einen Wald irgendwie oder in ein Gehölz. Dann die Person mit einem unter einem Schirm. Man sieht also den Schirm und die untere Hälfte der Person. Und man sieht dann noch die Person, wie sie vorne so sich ein bisschen in der Pfütze spiegelt. Ja, und das gefällt mir ganz gut. Also das hat so diese zwei Parallelen, die durchs Bild gehen, der helle Weg und der dunkle Baum, die spiegeln sich quasi gegenseitig so ein bisschen. Und der helle Weg, der gibt nicht nur der Person so einen hellen Hintergrund, also die Person ist relativ dunkel auf dem Bild, da hilft also der helle Weg, um die Person etwas besser vom Hintergrund zu trennen. Sondern der Weg hat auch so, naja, wie es eben ist, wenn sowas perspektivisch in die Tiefe geht, dann führen die Linien zusammen. Und das macht natürlich in dem Fall führende Linien, die dann zum Schirm führen. Das heißt, da ruht der Blick drauf, das wird quasi automatisch zum wichtigen Ding im Bild. Ganz einfach auch, weil es rund und deshalb auch anders ist. Müssen wir nochmal die Farbversion anschauen. Das ist so ein komischer, was ist das, lila Schirm oder so? Weiß gar nicht.
Geht ja gar
nicht. Nee, ich mag die Schwarz-Weiß-Version.
Schwarz-Weiß sieht schon ganz schön aus. Ist übrigens interessant, wie da rechts so ein dunkler Pfeil auch auf die Person zeigt, durch die Schattierung von den Tannen oder was das da an der Seite ist.
Also der Pfeil ergibt sich aus der Hell-Dunkel-Verteilung im Bild, ja.
Ja, genau.
Ja, nee, ist ein schönes Bild, doch.
Auch schön, der große Baum da im Vordergrund, der nochmal schön den Menschen in ein Größenverhältnis setzt, wirkt ja, relativ klein und zierlich dagegen. Mhm. Genau. Sehr schön.
Ja, André, du hast gewonnen. Ich muss mal gucken, ich glaube, ich habe deine Adresse irgendwo.
Ich packe den Gewinnerlink hier mal mit in die, hier, da, so mal mit rein. Schauen wir mal rein, hier, Gewinner, zack. Kannst du in die Shownotes packen, ne? Sehr schön. Und hast noch ein Bild, über das du was sagen willst?
Aber sicher doch. Und zwar...
Nummer?
Ja, das fragst du mich hier nach Nummern. Von Daniel, das Bild Day 325 in the Weeds.
Ja, okay.
Das ist eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, die... Da spielt er sehr gut mit Licht und mit Lichtverteilungen. Also du siehst, zum einen, fangen wir mal hinten an, also oder fangen wir mal vorne an. Er steht in einem Rapsfeld, man sieht also vorne so die Rapspflanzen im Vordergrund. Das Bild hat dadurch schon mal einen guten Vordergrund, weil eben ein paar von diesen Pflanzen in der Nähe sind. Er steht in diesem Feld, schaut so, naja, etwas träumerisch in die Gegend. Am Posen würde ich noch ein bisschen arbeiten. Dann aber hinten der Himmel, der dreht so nach rechts oben ins Dunkel ab. Also das Blau, was da vorher mal blau war, was jetzt schwarz-weiß ist, also grau, geht quasi so übers Hellgrau, übers Dunkelgrau ins quasi fast Schwarze. Und dann gehe ich von aus, dass das vom Licht her im Vordergrund ja geblitzt ist wahrscheinlich.
Würde ich auch sagen.
Das Bild hat so einen leichten Studio-Touch dadurch und du siehst auf dem Gesicht den inversen Kontrast vom Himmel. Also da, wo der Himmel rechts dunkel ist, ist das Gesicht rechts hell und umgekehrt. Hat sogar von hinten noch so ein bisschen ein Hairlight oder so ein Streiflicht von der linken hinteren Seite auf der Wange. Also da hat er, ja, das könnte jetzt vielleicht auch die Sonne sein oder sowas, was da tief steht. Macht ein gutes Gefühl, das Bild. Also finde ich gut gemacht, technisch sehr schön umgesetzt. Auch so von den Grautönen, von der gesamten Tonalität her, finde ich es ganz angenehm. Ist also gut gemacht.
Scheint mir ein Selbstporträt zu sein.
Hast du noch ein Bild? Wahrscheinlich, ja.
Steht da unten, steht die Strobist-Info. Nee, ich habe es leider nicht geschafft. Ich hatte hier ein paar
Aufträge. Dann habe ich noch eins, eine ehrenhafte Erwähnung außer Konkurrenz. Weißt du was? Karl-Heinz hat wieder zugeschlagen.
Was? Wo?
Karl-Heinz hat wieder zugeschlagen im Bild namens Evolution. Also Luther 2K, unser Spezialist für abgefahrene Bilder, hat die Evolution des Menschen, er zeigt, dass die Evolution des Menschen noch nicht ganz vorbei ist. Und hat dann so, ja, am Ende dieser, man kennt diese Evolutionsbilder, wo du erst so einen Affen hast und dann einen Neandertaler und dann so geht er immer aufrechter, ja, und am Ende dieser Kette steht dann halt Karl-Heinz mit seinen Tigerbuschen und seinem verkleckerten Feinripp-Unterhemd, kratzt sich am Arsch und hat die Dose Bier in der Hand. Das lassen wir jetzt einfach mal unkommentiert so stehen, ne?
Sehr schön.
Ja, aber sehr schön. Also,
mehr. Das
kriegen wir hin. Ich glaube, ich bringe den Gewinn für den André einfach mit auf den Workshop. Ich glaube, das ist die einfachste Geschichte.
Ja, geht, glaube ich, am schnellsten. Herrlich. So, schön, haben wir das auch geklärt. Dann haben wir ein Audioboo, ganz frisch hier, ganz kurz vor der Sendung reingekriegt, vom Markus. Den spiele ich mal ab.
Hallo Boris, hallo Chris, hallo Heavy Shooter. Hier ist Markus aus Karlsruhe, bei Twitter unter Lemmy_KA zu finden. In der Hoffnung, dass ein Audioboo nicht im Bodensatz landet und mein Beitrag daher noch rechtzeitig kommt, versuche ich es auf diesem Wege. Ich wollte vorschlagen, eine neue Kategorie in den Podcast aufzunehmen, und zwar Veranstaltungshinweise. Zumindest für diejenigen, die die aktuelle Folge zeitnah hören, könnte es doch interessant sein, über den Podcast auf Veranstaltungen wie Ausstellungen, Fotobörsen etc. hingewiesen zu werden. Ich könnte da auch gleich mal den Anfang machen. Und zwar am letzten Juli-Wochenende, also am 30. und 31.07., findet in Karlsruhe Grötzingen die 5. Grötzinger Kulturmeile statt. Neben vielen anderen Kulturschaffenden stellen dort auch die Fotografen des FMK ihre Werke aus. Es werden um die 200 Fotos aus allen Bereichen der Fotografie zu sehen sein. Die Fotoausstellung wird am Samstag von 12 bis 24 Uhr und am Sonntag von 11 bis 22 Uhr geöffnet sein. Zusätzlich zu den Prints werden auch ständig Beamerschauen auf einer großen Leinwand gezeigt. Wer also Zeit und Lust hat, sich ist herzlich eingeladen, vorbeizuschauen. Der Eintritt ist übrigens frei. Infos gibt es auch unter www.kulturmeile-grötzingen.de oder unter www.fmk-grötzingen.de. Würde mich freuen, den einen oder anderen zu sehen. In diesem Sinne, 321, Happy Shooting!
Ja, ist doch ganz schöne Idee, ne? Veranstaltungstipps. Also, wenn ihr auch Veranstaltungstipps habt, ja, dann macht am besten so ein Audioboo. Da gibt's Audioboo heißt das. Das ist eine Webseite. Und da gibt's, glaube ich, für alle gängigen Smartphones auch kostenlos Anwendungen dafür, um dann mal schnell so eine Nachricht aufzunehmen und uns zu schicken. Tja, und wie schickt ihr uns die? Ganz einfach. Ihr ladet die bei Audioboo hoch und dann kann man die taggen. Also mit einem Stichwort versehen. Und das Stichwort lautet Knollepolle. Wie man spricht. Mit 4 L.
Übrigens, ich habe jetzt mal kurz nachgezählt. Also wir fragen ja auf Twitter und jetzt eben auch auf Google Plus nach Fragen für die Sendung. Wir haben auf Twitter 6 bekommen und auf Google Plus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Stück.
Auch wenn du bei Google Plus jetzt die Glückwünsche und so, also
ja, auf das auch die reinen Fragen beziehst?
Okay.
Ja, die kriegen wir bei Twitter auch. Naja, also ich sag nur so, für einen Start aus dem Stand ist das nicht schlecht.
Das ist schon heftig, ja.
Schon gar nicht übel.
Auf jeden Fall. So, jetzt haben wir noch eine Sache aufzulösen, nämlich das hier. Jo, und das hat uns der Ralf geschickt. Und ich glaube, wir hatten das Ding schon mal, aber es klang ein bisschen anders. Und zwar schreibt der Ralf: Hi Boris, ich hätte hier ein Geräuschsample meiner neuesten Kamera. Ich habe nur sehr begrenzte Audiomöglichkeiten, daher hoffe ich, dass das Rauschen erträglich ist. Jo, war's. Es handelt sich um eine Agfa-Isolette. Und zwar die Isolette 1. Das ist eine 6x6 Rollfilmkamera, die circa von 1952 bis 1960 gebaut wurde. Und die ich neulich, in Klammern voll funktionsfähig, für einen Zehner im Grabbeltisch eines Gebrauchtkameraladens gefunden habe. Er schickt da auch noch einen Link dazu, wie das Ding aussieht. Und er beschreibt hier nochmal den Sound. Er sagt nämlich, man hört das Öffnen der Klappe, das ist das Knarzen des Balgens, Spannen des Verschlusses, Auslösung und das Schließen der Klappe.
Ja, und die ist für eine 6x6 Kamera sehr, sehr kompakt. Wenn du sie transportierst, dann klappst du auf und dann fährt vorne dieser Balken raus. Mhm. Schon cool. Mhm.
Die Isolette. Ja, sehr schick. Ja, lange Show wieder, wa? Nächste Woche nochmal, glaube ich, ne? Lass mich mal in den Kalender gucken. Nee, nächste Woche schon ist Workshop, ne?
Nächste Woche ist Workshop.
Das heißt, nächste Woche
melden wir uns. Ab dem 27. ab dem Mittwoch haben wir Workshop bis zum 30. Und dann hört ihr uns irgendwie von dort oder auch ein bisschen später, weil im Kloster das Netz... Ja, wir werden schauen. Wir sehen
es einfach. Wie es funktioniert. Also ihr hört uns dann halt live aus dem Kloster sozusagen.
Aus dem Klo
ist der. Aus dem Klo ist der. So machen wir das. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob die Aufnahme geklappt hat, denn ich habe mal wieder eine neue Software verwendet. Und das Backup, was ich hier mit dem Zoom mir noch vom Audio-Device abgezwackt habe, das hat leider aufgegeben, weil die Karte voll ist.
Ah! Prima, na dann.
Also hier sind echte Profis am Werk, hier wird mit Hightech produziert und es wird vor allen Dingen auch im Voraus gedacht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das alles so funktioniert hat.
Ja, dann in diesem Sinne, lass uns gucken, ob das auch wirklich aufgenommen hat. Und dann, 3, 2, 1.
Happy Shooting.
Schneller. Die Platte läuft voll.
Ja. Und außerdem spiele ich jetzt die ganzen Sounds auch nicht mehr mit QuickTime ab, sondern mit Soundboard.
Ja, ist ja schön, dass du endlich mal erwachsen wirst.
Und außerdem außerdem habe ich jetzt dieses virtuelle Audio-Device hier, dieses Wiretap Anywhere, ist jetzt auch auf dem aktuellsten Stand.
Na sowas.
Habe ich nochmal richtig fett Kohle in die Hand genommen. Ey.
Ja, aber das Zeug taucht ja so ein bisschen auf.
Das mit diesen Google-Konten ist natürlich scheiße, weil jetzt bin ich hier im Browser natürlich als Happy Shooting.
Cool.
Das ist natürlich nur bedingt clever. Ah. Ja, Schwein gehabt, hat keiner gemerkt, ne?
Viel Spaß beim Schnuppern.
Danke auch.
Gott sei Dank hat keiner bemerkt, dass die Platte vorgelaufen ist.
Heißer. Ja, super. Und das Backup auch.
Ja.
Was lernen wir daraus? Scheiß aufs Backup.
Nee. Wir lernen daraus, dass Boris sich jetzt mal die Software über genau vornimmt und mal genau schaut, wie man was wo einstellt.
Ja, nee, ich lerne daraus, dass ich mir jetzt einfach mal eine große Festplatte besorge. Oder die alte mal wieder aufräume.
Sie hörten eine weitere Produktion von nSonic www.nSonic.de.